Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoschek, Alexander Hoaxmaster und Sven Rutloff.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Sven Rutloff und im Namen des Podcasts Psychotalk heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Diese Veranstaltungsform hier ist für uns eine Premiere, deshalb zunächst eine kurze einleitende Erklärung für die verschiedenen Teile unseres Publikums, für die Zuhörer hier vor Ort, für diejenigen live im Internet und für spätere Nachhörer. Zunächst für all diejenigen, die den Psychotalk nicht kennen, was ist das? Seit mittlerweile 5 Jahren ja, kommen 3 Psychologen, Sebastian Bartoschek, Alexander Waschkau und ich, mehrmals im Jahr per Telefonschalte zusammen, um 3 Stunden lang Alltagsthemen aus psychologischer Sicht zu diskutieren. Je nach Thema laden wir uns dazu auch Fachexperten ein. Unsere Diskussion wird live ins Internet übertragen. Parallel gibt es einen Chat, in dem sich Zuhörer auch schriftlich an der Diskussion beteiligen können. Und unsere Gespräche werden aufgezeichnet und dann als Podcast veröffentlicht, wo man sie zeitsouverän nachhören kann. Die wissenschaftlichen Volontärinnen der Berlinischen Galerie haben uns nun eingeladen, im Rahmen dieses One-Day-Festivals Destination Berlin genau das hier heute live auf der Bühne zu tun. Nicht für mehrere Stunden, aber immerhin für rund 90 Minuten wollen wir gemeinsam mit Gästen das Thema Ankunftsarchitektur diskutieren. Und zwar aus Sicht unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen und so allgemein verständlich wie möglich. Hier in der Videolounge der Berlinischen Galerie sind im Moment einige Zuschauer versammelt. Der Ton wird live ins Internet gestreamt und hier im Raum ist auf einer Leinwand auch der Live-Chat zu verfolgen. Wichtig für den Chat da draußen, der das nicht weiß, ihr werdet gesehen. Wer mitchatten möchte, die Zugangsdaten finden sich bei uns auf der Homepage psycho-talk.de. Auf Zetteln hier im Raum auch für diejenigen, die mobil mitchatten wollen. Und da unten liegt auch eine Funktastatur, die man sich schnappen kann, um quasi hier direkt unter dem BG-Handle in den Chat etwas reinzuschmeißen. So, genug der Vorrede. Kommen wir nun zu den 5 Personen, die hier sitzen. 3 Psychotalker, ein gelegentlicher Gast und unser heutiger Fachexperte. Kurz erstmal zu uns Psychotalkern. Ich selber habe in Münster und Köln studiert, Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. Danach war ich erst in der Personalentwicklung tätig und dann in verschiedenen anderen Stabsfunktionen in der Energiewirtschaft. Heute bin ich in der Unternehmenskommunikation. Mein eigener Podcast Viva Britannia macht gerade mal nachwuchsbedingt Pause. Dort erzähle ich Geschichten über Großbritannien, wo ich ein paar Jahre gelebt habe. Beim Psychotalk kümmere ich mich vor allem auch um die Technik, weshalb ihr mich hier heute live mit Laptop, Kopfhörern und vor allem im Hintergrund aktiv sehen werdet. Sven Rutloff, weiter. Sebastian Bartoschek.
Ja, Sebastian Bartoschek, mein Name. Ich bin auch Psychologe, deswegen wurde ich eingeladen, auch in diesem Podcast teilzunehmen irgendwann. Hab in Bochum studiert, in Münster promoviert zum Thema Verschwörungstheorien, bin von Schwerpunkt her klinischer Psychologe und A&O, also Arbeitsorganisationspsychologe, verdiene mein Geld im Alltag mit dem Erstellen von familienrechtlichen Gutachten bei Sorgerechtsverfahren, mache auch andere Podcasts, schreibe für die Ruhrbarone und muss gerade noch lernen, wie das ist, dass ich Menschen im Raum angucken kann und nicht nur stur auf meinen Rechner gucke, was die da schreiben. Freue mich total und bin sehr gespannt, was wir hier in den nächsten Minuten miteinander gestalten dürfen.
Ja, dann stelle ich mich noch kurz vor. Alexander Waschkau, Psychologe, in Münster studiert, klinischer Schwerpunkt A&O. Ich habe viele Jahre in der Erwachsenenfortbildung gearbeitet, bin jetzt seit Januar diesen Jahres in der Forschung gelandet. Arztpraxis der Zukunft ist so ein Konzept, an dem ich arbeite. Und ich hatte irgendwann mal so die verrückte Idee, wie ist denn das, wenn man so eine Live-Sendung ins Internet ausstrahlt? Vor 5 Jahren, wie ich gerade erfahren habe, war das. Und irgendwann hat sich das rauskristallisiert, dass 3 Psychologen, die im Kern häufig ganz unterschiedlicher Ansicht sind, was Themen angeht, und dann diskutieren und Leute haben die Möglichkeit, dabei zuzuhören, dass das Menschen tun, was uns auch verwundert hat, aber das tun Menschen und deswegen tun wir das seit 5 Jahren. Und jetzt bin ich gerade in einem kleinen inneren Konflikt, was die nächste Vorstellung angeht. Typischerweise würde ich jetzt sagen, als Gast die Dame. Man könnte da jetzt aber Vorteilsname vermuten, weil die Dame, also Alexander Waschkau, die Dame heißt Alexa Waschkau. Ich weiß nicht, wollt ihr beide das unter euch aushandeln, René, wer zuerst möchte? Dann die Dame.
Okay. Zumindest hat er nicht gesagt, die wunderbare Ehefrau. Das ist nämlich sonst immer so die passende Einführung. Ja, mein Name ist Alexa Waschkau. Ich habe in Münster europäische Ethnologie/Volkskunde studiert seinerzeit. Habe im Studium eigentlich mich immer schon so ein bisschen auf das Thema Erzählforschung kapriziert und betreibe seit einiger Zeit, seit 2010 mit Alexander zusammen den Hoaxilla-Podcast, in dem wir über moderne Sagen aufklären, aber auch zunehmend über Verschwörungstheorien sprechen. Der erschien eine Zeit lang mal wöchentlich, der Hoaxilla-Podcast. Inzwischen sind die Abstände aus Zeitgründen ein bisschen größer geworden, aber wir machen das immer noch mit großer Freude. Ja, und ab und zu bombe ich mich auch mal ganz erfolgreich in andere Podcasts hinein, wie den Psychotalk zum Beispiel, so auch heute. Bin sehr, sehr froh, dass ich heute hier dabei sein darf und bin gespannt auf die Diskussion.
Genau, und jetzt haben wir einen Gast bei uns in unserer Runde, René Kreich auf. René, vielleicht stellst du dich auch unseren Zuhörern, Zuschauern nochmal vor, weil du hast richtig Ahnung vom Thema heute.
Ja, ich bin René Kreichhoff, ich bin Stadtforscher aus Berlin und Brüssel, habe auch unter anderem in beiden Städten Stadtplanung, Soziologie und Stadtforschung studiert, beschäftige mich im Rahmen meiner Forschung vor allem mit Migration und Stadt und mit der Frage, wie Städte auf Migration, auf die Ankunft von Migrantinnen reagieren, aber auch inwiefern Migrantinnen zur Transformation von Stadt, von Urbanität beitragen. Ich freue mich und bedanke mich für die Einladung. Ist ein ungewohntes Format auf jeden Fall für mich. Ich habe hier einen Chat vor mir, Gäste vor mir und vier Leute neben mir. Und bin ein bisschen überfordert, aber ich glaube, das wird eine coole Sache.
Vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Wir machen das seit 5 Jahren, aber wir haben noch nie gemeinsam in der gleichen Stadt uns befunden bei so einer Sendung und geschweige denn im gleichen Raum. Also auch für uns als, sagen wir mal, Kernpsychotalk-Team eine völlig neue Erfahrung, dass wir uns tatsächlich anschauen können während der Sendung. Haben wir noch nie gehabt.
Ja. Theoretisch, wir hatten es auch vorher gesagt, so von wegen von der Sitzrunde, wir sitzen ja alle in einer Reihe für die Zuhörer draußen und also jetzt nicht so Halbkreis, wie man sich das von einer Podiumsdiskussion oder ähnlichem dann vielleicht vorstellen würde. Und wir gesagt haben, ist für uns eigentlich normal, wir starren sonst normalerweise auch gerade vor uns hin auf unsere Bildschirme und hören irgendwelche Stimmen aus dem Off. Ist jetzt nicht der Fall, da sitzen ganz viele Leute. Insofern, ja, spannend.
Ja. Ich glaube, wir können, René, vielleicht mal über eine deiner Kernarbeiten vielleicht mal sprechen. Du hast dich intensiv mit der Gestaltung von Flüchtlingslagern beschäftigt im Rahmen deiner Arbeit und vielleicht magst du mal als Einleitung so deine Ergebnisse der Beschäftigung mit diesem Thema mal schildern und dann können wir vielleicht in eine Diskussion eintreten und dann haben vor allen Dingen auch die Zuhörer, Zuschauer eine Vorstellung, warum wir hier bei Destination Berlin heute mit dir zusammen hier sitzen.
Sehr offene Frage auf jeden Fall.
Ja.
Die lässt lange Antwortmöglichkeiten zu, aber ich versuche
es
mal. Kurz zu fassen. Also ich beschäftige mich eigentlich weniger mit der Gestaltung, sondern eher mit der Frage, warum spezifische Unterkunftsformen für Geflüchtete entstanden sind, welche Funktionen diese haben und was sie im Prinzip für eine Wirkung auf Geflüchtete, die in Ländern Europas ankommen, was sie da halt sozusagen auslösen. Ich habe mich in meinen Untersuchungen bisher hauptsächlich mit Berlin, Kopenhagen, Madrid und Athen auseinandergesetzt, wobei ich jetzt im Rahmen von einer anderen Forschung da den Blick auf die USA wende und schaue, wie funktioniert dort Ankunft, Integration von Geflüchteten. In Bezug auf Europa, Kernergebnisse, das ist okay, das jetzt konzentriert darzustellen, ich versuch's. Ist es oder würde ich im Prinzip behaupten, dass eigentlich die Art und Weise, wie Geflüchtete untergebracht werden, für mich immer auch ein Spiegel von Asylgesetzgebung und grundsätzlichen politischen und gesellschaftlichen Umgängen mit Migrantinnen darstellen. Heißt im Prinzip, also eine These, die ich so verfolge, ist, dass ich sage, die Unterbringungsform, beispielsweise das Center oder das Lager etc., spiegelt oder ist Ausdruck von vor allem restriktiven Asylgesetzgebungen für Geflüchtete. Die können sich ganz unterschiedlich ausgestalten. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt Als Geflüchteter in Lager in der Nähe von Athen oder in Berlin oder in Kopenhagen untergebracht ist. Sie haben aber meiner Meinung nach, verfolgen sie eigentlich immer so eine ähnliche Logik, die in den 80er Jahren ungefähr vor allem in west- und nordeuropäischen Ländern entstanden ist, die Logik eben, die darauf abzielt, Geflüchtete möglichst abzuwehren und Lebensstandards für Geflüchtete so niedrig zu halten, dass sie entweder eine weitere Migration, eine weitere Ankunft von Geflüchteten verhindert oder dass die Lebensbedingungen in sozusagen den Ankunftsländern so schlecht gehalten wird, dass Geflüchtete freiwillig wieder in ihr Herkunftsland oder in einen sogenannten sicheren Drittstaat zurück migrieren. Das ist ja ein Trend, der ja auch momentan relativ breit diskutiert wird. Das ist ganz witzig, war irgendwie vor 2 Tagen auf der Internetseite des BAMFs und mittlerweile gibt's da so ein Reiter, nennt man das, glaube ich, Rückkehr.
Also magst es ist du kurz sagen, was das BAMF ist?
Für Achso, die, ja, die das ist das kennen? Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Also die sich mit den Asylanträgen auseinandersetzen, die bearbeiten und wo im Prinzip die insgesamte administratorische Organisation von der Ankunft von Geflüchteten in Deutschland gestaltet wird.
Da fällt mir gleich eine Zwischenfrage ein, ja, wenn es erlaubt ist. Was für Faktoren legst du für diese Bewertung zugrunde und wie müssten die Faktoren aussehen, damit die Bewertung positiver oder eben auch negativer ausfallen würde? Das heißt also, was würde eine Unterbringung für dich zu einer positiven Unterbringung machen und was eben nicht?
Der eine Faktor ist auf jeden Fall für mich immer zu schauen, in welchen politischen Diskursen, in welchen gesellschaftlichen Diskussionen sind bestimmte Unterbringungsformen entstanden. Und was eigentlich ganz spannend ist, in den westeuropäischen Staaten zumindest, also jetzt bei den Ländern, die ich untersuche, Deutschland und Dänemark, ist die Unterbringung von Geflüchteten in großen Unterkünften, in Massenunterkünften in den 80er Jahren entstanden mit der politischen Zielsetzung, die damals relativ deutlich formuliert wurde, dass Geflüchtete konzentriert werden an einem Ort, kontrolliert werden, mit dem Ziel, dass an einem konzentrierten, isolierten Ort die mögliche Abschiebung perfekter sozusagen geregelt werden kann. Also das bekannte Zitat, das kennen vielleicht auch einige von Lothar Späth, baden-württembergischer Ministerpräsident einem Bundesland, was Anfang der 80er Jahre mit als erstes diese Lager, also Unterbringung, also die Unterbringung in großen Unterkünften eingeführt hat. Der hat damals gesagt, die Buschtrommeln in Afrika sollen signalisieren, kommt nicht nach Baden-Württemberg, hier müsst ihr ins Lager. Also sozusagen die politische Absicht, die politische Funktion dahinter ist ziemlich klar. Das Lager, die schlechten Lebensunterstände in den Umständen in den großen Unterkünften sollen dazu führen, dass Geflüchtete erst gar nicht kommen. Also die Lebensbedingungen sollen so niedrig gehalten werden, die sozialstaatlichen Leistungen sollen so niedrig gehalten werden, die Möglichkeiten auf permanente Aufenthaltsmöglichkeiten, ja auch letztes Jahr durch verschiedene Gesetzgebungen wieder verschärft in Deutschland, sozusagen ist abgesenkt, um halt sozusagen eine weitere Migration zu behindern. Also das so, das auf politischer Ebene, das ist auch eine Narrative, ein Diskurs, der sich bis heute hinzieht und auch wieder so ein bisschen populär geworden ist. 2015, 2016, nicht nur durch die AfD, sondern im Prinzip erkennbar in allen etablierten politischen Parteien. Eine andere ist konkret sozusagen in der sozialräumlichen Ausformung dieser Unterbringung zu finden. Also wenn man sich sozusagen die Strukturen dieser größeren Unterkünfte anschaut, vor allem der Erstaufnahmeeinrichtung, also der Einrichtung, wo Geflüchtete die ersten 6 Monate in Deutschland untergebracht werden, ist es eigentlich immer so, dass die Merkmale ziemlich ähnlich sind. Das heißt, es besteht zum einen immer irgendwie eine Kontrolle durch einen Pförtner, durch Security etc., die sozusagen in der Mehrheit der Unterkünfte schauen, wer kommt da überhaupt rein in die Unterkunft, wer darf nicht rein, aber halt auch immer irgendwie natürlich kontrollieren, ist der eine oder andere Flüchtling gerade anwesend. Es gibt eine relativ enge und geringe Raumaufteilung mit einer starken Beschränkung der Privatsphäre von Geflüchteten. Also von 6 bis 12 Personen in einem Zimmer. Selten sind Einzelzimmer, dann gibt es aber trotzdem irgendwie Gemeinschaftsküchen etc. Es gibt andere Formen von indirekter Kontrolle. Beispielsweise ist es in ganz vielen Unterkünften so, dass Gemeinschaftsküchen, Waschräume etc. natürlich nicht in den Zimmern liegen und dass man jetzt beispielsweise als Bewohner oder Bewohnerin einer solchen Unterkunft nach einem Schlüssel fragen muss für einen Waschraum oder dass man sich in irgendeine Liste eintragen muss, um Wäsche waschen zu können oder so. Das löst natürlich insofern eine Situation aus, als dass diese Anfrage immer auch verwehrt werden kann und als dass natürlich sozusagen der Zugang zu ganz alltäglichen Sachen wie ein Waschraum auch theoretisch verwehrt werden könnte. Also hier im Prinzip die Kontrollmechanismen. Denn es ist so, das hatten wir jetzt gerade bei diesem Einführungstalk im Auditorium, die Frage der Gestaltung von Architektur. Also grundsätzlich ist es so, dass insbesondere die Erstaufnahmeeinrichtungen, die größeren Unterkünfte von außen als solche identifizierbar und sichtbar sind. Also sozusagen die BewohnerInnen in den Unterkünften halt auch als solche markieren, als andere markieren, als Leute, die sozusagen, ich sag's mal ein bisschen provokant, verdienen, so zu leben. Zumindest ist es das Bild sozusagen, was dadurch konstruiert wird. Nicht umsonst sind die sozusagen Kernorte von Übergriffen auf geflüchtete Geflüchtetenheime, einfach weil sie als Orte im dieser des Fremden, des anderen identifizierbar sind. Ich muss das jetzt hier nicht alles nebenbei lesen, oder? Das
alles gut.
Das ist ein bisschen Multitasking.
Würde mich total auseinander.
Also wenn es was für dich gibt. Also
dann adressiert das bitte. Es rattert hier hoch und runter. Ich bin gerade in meinem Redeflow. Ich kann nicht, definitiv nicht Multitasking. Genau. Also das sind so ein paar Merkmale, die das halt im Prinzip auszeichnen. Also einerseits die politische Absicht, die politischen Funktionen, aber eben auch die präzise architektonische Gestaltung. Und interessanterweise ist die architektonische Gestaltung natürlich unterschiedlich in Dänemark oder in Deutschland oder in Griechenland. Aber sozusagen die inneren Funktionen, die inneren Strukturen der Unterkünfte, Einschränkung, Privatsphäre, Kontrollmechanismen, Zugangsbeschränkungen, Identitätskontrollen etc., Versorgung mit Leistungen, also dieses sogenannte Sachleistungsprinzip, was ja in Deutschland wieder eingeführt wurde letztes Jahr für die Erstaufnahmeeinrichtung, also für die ersten 6 Monate, diese sind alle gleich in den Unterkünften.
Jetzt ist es ja so, wir wissen ja, Koinzidenz und Kausalität sind ja nicht dasselbe. Also nur weil Sachen zeitgleich auftreten, heißt es, oder zeitnah auftreten, heißt es ja nicht, dass das eine das andere automatisch mit sich bringt. Wir haben ja, das macht ja für diejenigen, die diesen Talk nicht kennen, immer auch Studien uns angeschaut. Ich habe hier ein paar psychologische Studien, die genau das, was du darlegst, auch empirisch untermauern, nämlich dass die Form der Unterbringung zu Konflikten und auch mitunter zu psychischen Anfälligkeiten und Problemlagen führt, wo wir einfach mal den Teil ausklammern, dass Flüchtlinge per se auch anfälliger für psychische Störungen sind aus verschiedenen Gründen. Was sich mir aber noch nicht ganz erschließt, muss ich dir offen rückmelden, ist die Kausalbeziehung, die du herstellst zwischen einer Politik und dieser Art von räumlicher Gestaltung. Jetzt kommt eine anekdotische Evidenz, die, wie alle unsere Hörer wissen, nicht viel wert ist. Ich bringe sie trotzdem. Ich komme ja aus Herne. Und Herne ist im Ruhrgebiet. Und als vorletztes Jahr ja mehr Flüchtlinge kamen als normal, wurde die Frage laut, wohin mit denen? Und alle Entscheidungsträger waren sich relativ schnell einig, wir wollen die eigentlich dezentral unterbringen. Aber es gab die dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten nicht. Das habe ich bei dir gelesen, dass du sagst, man hat das über Jahre und Jahrzehnte vielleicht, so habe ich dich interpretiert, vielleicht sträflich vernachlässigt. Aber ich frage mich tatsächlich, wie kommst du auf diese Kausalkette? Also dass tatsächlich vor Ort die Gestaltung der zentralen Unterkünfte einem letztlich so verstehe ich dich, diskriminierenden Narrativ der Politik folgt.
Mhm. Super spannende Frage. Ich würde erstmal zunächst so starten. Vielleicht können wir da an diesem Punkt auch noch später weiter diskutieren, dass wir über Arrival Architecture sprechen und die, oder ich würde lieber sagen Arrival Infrastructures, weil das meiner Meinung nach einen größeren, auch räumlichen Raum abdeckt, der, glaube ich, wichtig ist für die Ankunft, also auch soziale Infrastrukturen, kulturelle Infrastrukturen, etc. Und da zählen natürlich nicht nur die Lager oder die Center drunter. Ne? Also es muss natürlich auch gesagt werden, und das ist auch eine Form von Unterbringung, mit der ich mich beschäftige, dass es natürlich auch ganz andere Formen der Unterbringung gibt und dass es Kommunen und Städte gibt, die einen ganz anderen Weg fahren. Also es gibt beispielsweise, obwohl immer oft gescholten in Sachsen, viele Kommunen, die die dezentrale Unterbringung, auch das müssen wir auch erstmal nochmal klären, was ist eigentlich mit dezentraler Unterbringung gemeint. Also man kann jetzt auch irgendwie sagen, dezentrale Unterbringung ist, man bringt irgendwie 200 Flüchtlinge in leerstehenden Plattenbauten um. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt eine dezentrale Unterbringung ist oder ob es eher gemeint ist, dass man kleinteilig und kleinräumig Geflüchtete in Kommunen sozusagen auf die Stadt verteilt, sozusagen Wohnraum zugänglich macht. Das gibt's natürlich. Auch das sind Ankunftsinfrastrukturen. Und wie gesagt, es gibt, und das ist, finde ich ganz spannend, das ist ein Punkt, in dem ich mich in meiner neueren Forschung auseinandersetze, die Frage, inwiefern stellen sich oder positionieren sich eigentlich Städte gegen Staatspolitik? Also sozusagen, inwiefern erarbeiten sie Integrationskonzepte, Unterbringungskonzepte, die den die der staatlichen Politik widersprechen oder entgegenstehen. Und da gibt es viele Beispiele in ganz Europa. Also vor allem Barcelona ist da ganz weit. Athen versucht trotz sehr geringer finanzieller Möglichkeiten sozusagen Ankunftsräume, Wohnungen, Apartments anzubieten, die so in denen Geflüchtete wohnen können. Die Frage, also die Kausalität, die du angesprochen hattest, und das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil ich auch tatsächlich glaube, dass viele, dass das vielen gar nicht so bewusst ist, wird immer dann deutlich, wenn es um Temporalität geht. Also die Asylgesetzgebung, ich erkläre das, ich sehe deinen skeptischen Blick, die Asylgesetzgebung sind so ausgelegt, dass sie Fluchtmigration, also die Ankunft von Geflüchteten, aber auch teilweise generell die Ankunft von Migrantinnen, so verstehen, dass es ein temporäres Phänomen ist. Also das, was jetzt irgendwie gerade mal passiert oder was Anfang der 90er Jahre passiert ist oder mit Gastarbeiter, Migration, furchtbares Wort, aber es beschreibt im Prinzip genau diesen Zustand. Also man hat eine Migration, die ist temporär und irgendwie stellt die sich irgendwann ein und irgendwann gehen ja denn die Leute auch wieder zurück. Und das ist ja auch die politische Strategie, die mit verschiedenen Gesetzgebungen seit 2015 verfolgt wird. Rückführungserleichterung, die Beschränkung von permanenten Aufenthaltsgenehmigungen. Also es wurde jetzt irgendwie runtergeschraubt von 5 auf 3 Jahre und dann muss man irgendwie wieder einen Antrag stellen. Also sozusagen die Aussicht für Geflüchtete, egal ob es jetzt UN, also sozusagen Flüchtlinge nach Flüchtlingskonventionen sind, ob es subsidiär Schutzbedürftige sind, also diese ganzen unterschiedlichen Gruppen, für die es ja nochmal irgendwie ganz unterschiedliche Gesetzgebungen und Zugänglichkeiten zur Gesellschaft gibt, egal welche Gruppe das sind, die Möglichkeit längerfristig in einem Land wie Deutschland zu bleiben, ist relativ eingeschränkt und wird in politischer Weise so unterstützt, dass eigentlich, sobald dann irgendwann mal ein Konflikt irgendwo vorbei ist, wir wissen, also in Syrien wird das mit Sicherheit nächstes Jahr nicht der Fall sein, aber irgendwann sollen die dann ja auch mal wieder zurückgehen oder zumindest die zurückgehen, die in irgendeiner Art und Weise nicht wirklich gebraucht werden, in Anführungsstrichen. Und das spiegelt sich insofern, ich will den Punkt noch kurz beenden, das spiegelt sich insofern wieder in sozusagen der räumlichen Unterbringung, dass die auch immer auf Temporalität ausgelegt sind. Also es heißt, sie bringen Geflüchtete für eine bestimmte Zeit unter, die Gesetzgebung ermöglichen, dass zunächst überhaupt erstmal das Geflüchtete in oder unter diesen Bedingungen untergebracht werden können durch gewisse Gesetzgebungen, die für deutsche Staatsangehörige nicht gelten und auch nicht gelten könnten, zumindest unter denen in dem Kontext. Und sind im Prinzip auch so darauf angelegt, dass sie natürlich nicht langfristig Geflüchtete unterbringen, sondern im Prinzip die Rückkehr fördern sollen.
Also ich gehe da in ganz vielen Punkten mit dir d'accord. Meine aber, dass du unter Umständen da auch individuellen Faktoren zu wenig Rechnung trägst.
Ja, ja,
also es gibt sicherlich auch unter den Geflüchteten diejenigen, die sagen, das ist für mich selber nur eine temporäre Geschichte.
Natürlich,
und ich möchte wieder zurückgehen. Und ich weiß nicht, ob das ganze Problem nicht viel eher daher rührt, dass wir eben aufgrund der Gesetzgebung und auch aufgrund der Überforderung der Kommunen eben kleineren kulturellen Einheiten, also wie Familien zum Beispiel, und auch eben dem Individuum insgesamt zu wenig Rechnung tragen.
Auf jeden Fall. Mach nur mal, verstehe nicht.
Also im Prinzip, dass die Politik und der Umgang und die Unterbringung von Geflüchteten dem Individuum zu wenig Rechnung trägt.
Ach so.
Also dieser Regelungswahn.
Okay, ich dachte jetzt im Generellen in unserer Architektur in der BRD. Du meinst jetzt bezogen auf diese Zielgruppe, sage ich jetzt mal.
Ah. Nee, natürlich. Und das sozusagen die große Unterkunft ist ja auch ein Ausdruck davon, dass es im Prinzip nicht um das Individuum geht, sondern halt eine sozusagen Reduzierung auf Leute, die einen Asylantrag stellen. Ohne dass es unmittelbar um individuelle Bedürfnisse gibt. Also es gibt auch in Berlin ganz lustige Beispiele, wenn sie nicht so brutal in der Realität wären, wo gehbehinderte Leute in einem nicht behindertengerechten Heim untergebracht werden. Ja, und also das ist nur ein kleines Beispiel.
Aber mit dem Beispiel zeigst du ja selber eigentlich gerade, dass das keine Besonderheit für, sagen wir mal so, die Gruppe der Geflüchteten ist, sondern dass es auch andere Minderheiten in der Gesellschaft treffen kann.
Klar, ja, genau, auf jeden Fall.
Ich habe jetzt so viele Lesezeichen in meinem Kopf, ich muss die mal gerade rauslassen, sonst kann ich mir das alles nicht mehr merken, weil ich fand, da waren ganz viele hochinteressante Punkte dabei. Fangen wir vielleicht mal an bei der, das muss man, glaube ich, einfach auch mal mitschildern, man kann ja Politiker fragen, warum ist das so? Das ist ja, wäre so der banale Ansatz zu sagen.
Weil wir aus einer Not heraus handeln müssen und ja.
Genau, also man kann es ja in deinen Beiträgen dann auch
sehen. Die Geflüchteten sollen froh sein, dass sie ein Dach über den Kopf haben, dass wir das überhaupt bereitstellen können. Ja,
setzen die sich denn mit dir auseinander? Also oder umgedreht, gehst du an die Politiker heran mit deinen Forschungsergebnissen? Das finde ich eine...
Kommt auf die Politiker drauf an.
Ja, aber ich meine so im Kern, du bist ja eine relativ laute Stimme, die sagt, das, was ihr macht, hat eine Intention. Also es gibt ja genau die beiden Ebenen. Es gibt funktionale Gründe und ich habe, als wir uns auf die Sendung vorbereitet haben, ist mir eine Sache so durch den Kopf geschossen. Das erste Flüchtlingslager haben wir 1945 in Deutschland gehabt. Das war Friedland, ne? Und das war ja nun auch nicht sonderlich lauschig, wobei man natürlich jetzt die aktuellen
noch, oder?
Gibt, ist nach wie vor aktiv. Das ganz Durchgangslager Friedland. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann gegründet. Das heißt, das ist ja eigentlich uralt. Du sagst, die Asylgesetze verschärfen sich. Insofern würde mich das tatsächlich mal interessieren, ob du auch auf Politiker zugehst, von denen du genau weißt, dass die dich nicht hören wollen, oder ob du ihnen mal diese Ergebnisse präsentierst, weil das wäre ja eigentlich das, wenn man was verändern möchte. Also zunächst mal machst du eine Feststellung, du hast gesagt, das ist eine These, die du hast. Um sowas zu verifizieren, muss man sich ja auch irgendwann wahrscheinlich mal abarbeiten. Also gibt es da Bestrebungen? Das ist ein Punkt. Ich kann das gleich nochmal sagen. Was ich interessant finde, dann ist auch wieder, spielt ein bisschen auf das ab, was Alexa gesagt hat, das Individuum oder auch Dinge, die man nicht sehen möchte.
Das sind wieder
oder?
Die Psychologen, das Individuum. Ich bin ja,
ja
der
ich
Gesellschaftsforscher.
ich mach's gleich auch wieder groß. Oder eben den gehbehinderten Ruheständler, den man falsch unterbringt. Eine ähnliche Debatte haben wir, und da sind wir dann auch wieder beim Psychologischen, aber auch Gesellschaftlichen, ist, wenn diskutiert wird, wo eine neue Forensik aufgemacht werden soll. Also die eine Einrichtung für psychisch, sagen wir zumindest, ich will jetzt ungern das Wort gestört, aber unsere Hörer wissen, wie wir das Wort gestört meinen, deswegen sage ich psychisch gestörte Straftäter, wenn die irgendwo aufgemacht werden soll, die sind ja sowieso schon mal in der Regel dezentral, weil man das gar nicht wahrnehmen möchte, und selbst an den dezentralen Orten gibt es dann ja auch wieder Widerstände dagegen. Also das scheint ja tatsächlich dann an der Stelle so ein Stück weit ein gesellschaftlicher Diskurs zu sein, Dinge, die der Gesellschaft in irgendeiner Form unangenehm sind, die man aber machen muss, das sind natürlich gesellschaftliche Aufgaben, die man sich da stellen muss, soll man machen, aber keiner will es unbedingt sehen. Ist das auch ein Stück weit eine These, wo du sagst, da gehst du mit? Und dann kann man den Bürger größer stellen. Dann sind es ja nicht nur die Geflüchteten, sondern auch diejenigen, die irgendwie aus anderen Gründen nicht mehr in der Mitte unserer Gesellschaft sein können, dürfen, sollen, wie man es auch immer definiert. Das war der zweite Punkt. Den dritten habe ich vergessen, der fällt mir vielleicht nachher nochmal.
Also du widersprichst dir da ganz kurz, Alexander, komplett.
Ich widerspreche mir.
Ja.
Das ist schön, dass du mich darauf hinweist.
Sehr gerne. Ich kann das auch ausführen. Du hast jetzt eine Aneinanderreihung von Analogien gemacht, die in meiner Welt nicht funktionieren.
Gut.
Die Vertriebenen nach 45 sind sicherlich von der Gesellschaft anders beurteilt worden als die forensischen Straftäter in der Forensik. Und die spannende Frage ist ja, dass du damit...
Ist das bei allen so gewesen? Also die aus
den Ost... Natürlich ist es bei allen nicht so.
Ich wollte nur sagen, also so die Ostländer, die dann nochmal schnell nach Deutschland rüberkommen wollten, waren die so erwünscht bei uns? Hat man dann gesagt, naja, eigentlich seid ihr jetzt nicht mehr Deutsche nach Ende des Krieges?
Es wird alles gegeben haben, aber ich finde die... Diese Reihung finde ich halt,
okay,
klingt seltsam.
Also
Vertriebene, forensische Straftäter, Flüchtlinge. Stehst du da? Habe ich so,
ja, okay,
so ein bisschen leichtes, okay, Problem, ja, mit dieser Reihung.
Du spitzt es schön auf den Punkt zu. Aber was ja, also vielleicht, wenn ich da kurz einhaken kann, was ja tatsächlich nicht ein entscheidender Unterschied ist. Es gibt auch, ich weiß gar nicht, wie dieses Buch heißt, aber es gibt ein Buch von einem Architekten. Ich war da bei der Buchvorstellung und der hat auch diesen Vergleich zwischen Vertriebenen nach 45 und Geflüchteten aufgemacht und halt sozusagen die These war, wir haben das damals geschafft, wir schaffen das auch heute und es gab damals Zwangsbelegungen von Wohnungen, wo dann halt Vertriebene untergebracht werden und irgendwie muss die Gesellschaft ja auch einstecken. Ich finde, dieser Vergleich funktioniert für mich überhaupt nicht und ich finde ihn auch ziemlich unangebracht und sinnlos, weil der entscheidende Unterschied zwischen Vertriebenen damals und Asylsuchenden, Geflüchteten heute einfach mal die Staatsbürgerschaft ist. Also die Leute, die als Vertriebene damals nach Deutschland gekommen sind, hatten per se die deutsche Staatsbürgerschaft und einfach ganz andere rechtliche Möglichkeiten, den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen zu sichern. Und dieses sozusagen starre und in großen Teilen restriktive Asylgesetz für Geflüchtete etc., bietet eben diese Möglichkeiten nicht. Also die Ausgangssituation für Fragen von Wohnunterbringung, von Integration etc. sind grundsätzlich andere, rein rechtlich gesehen. Und das ist, finde ich, eine entscheidende Komponente, als dass das damals der Fall war. Und ich glaube, das darf man in solchen Vergleichen, die, wie gesagt, meiner Meinung nach an dieser Stelle nicht funktionieren, halt nicht vergessen. Und dementsprechend wurde das, was wir vorher angesprochen, also die Frage von Temporalität und wie lang schwierig, denke ich, Migration eigentlich zu dieser Zeit mit Vertriebenen natürlich ganz anders verhandelt als heute, ja. Das finde ich einen entscheidenden Punkt. Die zweite Frage von dir habe ich vergessen, aber ich glaube, die passt thematisch dazu ganz gut. Von daher würde ich dich nochmal bitten, sie ganz gut zu stellen. Das war
die Politiker.
Das war die erste Frage.
Die hast du aber auch noch nicht.
Die erste war die Politiker und ob ich mit denen rede.
Genau.
Ja. Und die zweite Frage war...
Das allgemein das, was von
der
gesellschaftlichen Norm, wobei für die uns noch nicht gehört haben, Norm ist für uns immer ein Mehrheitsbegriff, kein wertender Begriff, das, was von der gesellschaftlichen Norm abweicht, wir nicht generell in Bereiche verschieben mögen, die außerhalb des Sichtfelds der Mehrheit sind. Richtig, Alexander?
Ja, ja. So im Kern.
Ja, ja und nein, würde ich jetzt in Bezug auf Geflüchtete sagen. Also in Dänemark ist es tatsächlich so, dass eigentlich die Geflüchteten selbst und auch so humanitäre Organisationen, Flüchtlingsorganisationen sagen, die Geflüchteteten sollen unsichtbar gemacht werden durch eine sehr, sehr isolierte Lage der Unterkünfte. Man muss dazu sagen, in Dänemark ist es grundsätzlich so, dass alle Unterkünfte, also Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen etc., immer mindestens 10 Kilometer außerhalb von städtischen Siedlungen liegen. In meistens alten militärischen Baracken, leergelassenen Krankenhäusern etc. Also dort gibt es im Prinzip dieses Prinzip der Unsichtbarmachung. Ich glaube, in Deutschland ist es grundsätzlich einfach viel ausdifferenzierter. Und es ist natürlich offensichtlich und sichtbar. Also das ist ja das, was ich ja auch vorhin gemeint hatte mit den Stigmatisierungsprozessen, die da auch dahinter stehen. Also man hat eine Unterkunft und die steht meinetwegen in Bautzen oder in Hohenschönhausen oder in Mitte oder in Moabit oder in Kreuzberg. Also in Berlin sind die ja tatsächlich relativ gestreut über der Stadt verteilt. Und es ist ganz oft so, dass sie halt erkennbar sind als solche Räume. Die Frage ist dann halt immer, was das auslöst bei den Leuten, die das halt sozusagen sehen. Mhm. Also vorhin drüben im Auditorium war kurz die Diskussion, da gibt es irgendwie so ein angemietetes Haus in Mitte, in einer relativ reichen Straße, und ob das denn halt nicht irgendwie zu Konflikten führen würde zwischen den wohlhabenden Bürgerinnen und den Geflüchteten, und ob irgendwie die deutsche Putzfrau, die bei dem wohlhabenden Banker putzt, nicht eifersüchtig werden würde, wenn sie sieht, dass Geflüchtete in diesem hübschen Haus da untergebracht sind. So, ne? Also es ist immer die Frage, was das auslöst. Können wir gern auch noch diskutieren. Ich habe den Ausgangspunkt der Frage vergessen. Ob die unsichtbar gemacht werden sollen? Nee, ich glaube, da gibt es jetzt keine. Ich glaube, es ist ausdifferenzierter. Ich glaube, es ist mal so, mal so. Ich glaube, das ist lokal auch ganz unterschiedlich. Und ich glaube, da herrscht tatsächlich aber auch ganz oft so ein Pragmatismus. Wo haben wir eine große Unterkunft und wo können wir die Leute unterbringen vor?
Mhm. Aber widerspricht das nicht so ein bisschen im Kern deiner These, dass die Politik flüchtlingsunfreundlich, nehme ich mal den Begriff, agieren würde? Müssten dann nicht jetzt schon wieder in Berlin Politiker am Tisch sitzen und sagen, eigentlich müssen wir irgendwo nach Potsdam 10 Kilometer vor die Stadt verlagern, damit man die nicht sieht?
Also, ja, aber das kannst du ja nicht, weil wir haben ja einen föderalen Staat und das Land ist halt dafür zuständig für die Unterbringung von Geflüchteten, und dann in der nächsten Ebene die Kommune, und Berlin kann die halt nicht nach Potsdam dort halt unterbringen oder irgendwo in Brandenburg oder zwischen Frankfurt oder und Berlin, wo nicht viel ist. Hm. Die Möglichkeiten sind da eingeschränkt. Auf kommunaler Ebene oder in Flächenländern sehen wir schon, also gerade auch in Brandenburg, die Tendenzen, dass die Unterkünfte halt wirklich am Arsch der Welt halt irgendwie untergebracht sind und genau im Prinzip die Zugänge zu sozialen, städtischen Infrastrukturen nicht gegeben sind. Dadurch sind sie natürlich trotzdem aber auch nicht unsichtbar, weil sie ja, da gehen ja auch Straßen lang,
ja, klar,
irgendwie durch und
Aber das, was du gerade gesagt hattest, das war eigentlich auch der erste Punkt, der mir zu dem Thema einfiel, wo ich sagte, wie viel ist denn tatsächlich auch einfach Pragmatismus, wenn es eben um die Unterbringung geht, wo haben wir denn leerstehende Flächen oder Gebäude und warum stehen die auch leer? Wenn die attraktiv wären, dann würden sie wahrscheinlich auch nicht leer stehen. Und da sind wir dann ja eben also bei öffentlichen Gebäuden, ehemaligen Militäranlagen etc. Wie die eben auch in der Vergangenheit schon auch eher weniger jetzt in Stadtzentren oder in Ortszentren, sondern eher dann eben auch im flachen Land angelegt worden sind. Und ich finde eben auch deswegen das Beispiel zu Berlin, so nach dem Motto, okay, die Stadt muss sich halt darum kümmern und es ist halt nur das Stadtgebiet da. Es bleibt mir also gar nichts anderes übrig, als dann da die Möglichkeiten zu finden, die ich im Stadtgebiet habe, während dann eben, wie gesagt, Friedland oder eben auch andere Unterbringungen halt einfach dann eben auch in Flächenländern genutzt werden, weil sie eben da sind. Also ich nehme das auch an, dass natürlich dann eine Interaktion da ist mit dem, was ist dann auch der politische Wille oder was verankere ich dann auch in den gesetzlichen oder von der Behördenseite dann eben auch in den Vorschriften. Auch da wieder psychologisch, wir hatten uns heute Morgen über Statistiken unterhalten, wie stark ist welcher Faktor? Weil ich halt sagen würde, für mich ist allein eben schon ein wahnsinniger Faktor, was ist einfach pragmatisch auch verfügbar, egal ob ich das jetzt will oder nicht. Klar, wenn ich die Wahl habe zu sagen, ich habe hier mehrere Möglichkeiten, ich muss nicht so viele Flüchtlinge unterbringen, wähle ich dann eher das, was irgendwie zentraler liegt oder das, was weiter draußen liegt. Die Frage ist, welche Behörde oder welche Gemeinde dann eben auch den Luxus hat, sich das auszusuchen.
Also das sehe ich auch so. Aber selbst wenn du eben als bestimmenden Faktor da eher einen Pragmatismus oder eine logistische Notwendigkeit anlegen würdest, schützt dich das natürlich trotzdem nicht davor, gucken zu müssen, was das mit den Geflüchteten und mit den Menschen macht, die dort untergebracht werden. Also das bleibt ja davon völlig unbenommen.
Absolut.
Das sind jetzt ganz viele Themen. Ich versuche mal die Frage von Sven mit deiner Frage nach dem Kontakt zu Politikern zu verknüpfen, weil ich glaube, das ist ganz gut möglich. Also Pragmatismus und Unterbringung war da die eine, und die Frage, wie kommuniziert man mit
Wie sind die Reaktionen? Wenn du dich nicht abblocken lässt. Also die klare ist natürlich, ja, wir müssen gucken, Infektionskrankheiten, das natürlich muss man das ein bisschen trennen und wir müssen aufpassen und es muss ja auch. Ist tatsächlich auch ein Argument.
An den Kontakt mit Politikern.
Nein! Auch damit. Aber interessant, was da für Bilder bei dir sich aktivieren. Aber nein, aber das sind natürlich so Bilder oder Argumente, die natürlich dann immer kommen. Also und ob du die dann überkommen kannst, diese Argumente, oder ob es dann dabei tatsächlich bleibt. Das würde mich wirklich interessieren.
Mhm. Ich fand die Frage von Sven auch nochmal nach diesen attraktiven Orten. Also ich persönlich finde das ICC und den Tempelhofer Flughafen finde ich total attraktive Orte, und es sind Massenunterkünfte für Geflüchtete. Nee, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie war nochmal deine Frage?
Also einfach mal, also meine Vermutung wäre einfach, dass eben dieser Faktor des Pragmatismus, was haben wir überhaupt zur Verfügung, eigentlich so stark ist. Wie gesagt, ich möchte auch nicht ausschließen, dass, wie gesagt, ne, wenn ich die Wahl habe, kann natürlich dann wieder politische Entscheidungen bewusst oder unbewusst dann eben auch mit reinfließen. Aber das wäre für mich erstmal auch in den Diskussionen, die ich so einfach auch in der Presse mitbekomme. Gut, ich komme jetzt aus Düsseldorf, aber da eben auch, ne, wo gibt es Möglichkeiten, etwas einzurichten? Ist das, was bei mir ankommt, wo ich sage, ja, wo haben wir überhaupt Potenzial in der Gegend? Und das ist halt dann eben zweifelsfall auch nicht so wahnsinnig viel.
Ja, okay. Verstanden. Also Pragmatismus ist insofern natürlich schon gerechtfertigt, als dass es bestimmte Situationen, vor allem 2015 oder wenn wir an 92/93 die große Anzahl an Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind, denken, als dass es Situationen gibt, in denen sozusagen eine Not die ankommenden Menschen irgendwie einigermaßen okay unterzubringen oder aufzunehmen. Also das spielt natürlich eine Rolle, aber die Frage, die ich mir halt stelle, wie kommt es denn überhaupt zu diesem Notzustand und wie lange wird der eigentlich aufrechterhalten als Legitimierung für die Lebensumstände, mit denen die Leute, die ankommen, auseinandergesetzt sind. Also diese, und da sind wir auch bei dem Punkt Kontakt zu Politikerinnen, also wenn ich mit Politikerinnen, und ich habe das in Forschung auch gemacht, dass ich mich mit Vertreterinnen, flüchtlingspolitische Sprecherinnen verschiedener Parteien, auch mit dem beispielsweise Senat Berlin auseinandergesetzt habe. Und die Begründung ist immer die, wir haben einen Notzustand, wir müssen ganz schnell auf die große, große Anzahl derer, die ankommen, reagieren, damit die Leute ein Dach über den Kopf haben und nicht auf der Straße schlafen müssen. Und was gäbe es denn da zu kritisieren? Die Leute sollen doch bitte entsprechend dankbar sein, dass es diese Strukturen überhaupt gibt. Und dann ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, naja gut, okay, es ist jetzt ungefähr, also ne, 2015 war der große Sommer der Migration oder was weiß ich, die europäische Flüchtlingskrise, wie es nett genannt wird. Dass die Zahlen der Geflüchteten steigen, ist ungefähr seit 2008, 2009 bekannt. Und sie sind kontinuierlich, ja nicht erst 2015, also bereits 2012, 13, 14, sind sie eigentlich jedes Jahr um 100.000 plus und etc. Gestiegen. Und man stellt sich dann 2015 hin und sagt, oha, Mensch, jetzt sind wir aber überraschend. Das sind jetzt irgendwie ganz schön viele. Jetzt wissen wir irgendwie gar nicht, was wir machen sollen. So, ne? Plus, man stellt sich auch irgendwie politisch, also vor allem politische Entscheidungsträgerinnen, immer so hin, als ob man völlig unerfahren ist, was Zuwanderung anbelangt. Also als ob man überhaupt nicht irgendwie auf Studien, auf politische Konzepte, auf Herangehensweisen, auf Praktiken zurückgreifen kann, die es in der Vergangenheit, und ich meine jetzt nicht die Vertriebenen, die es in der Vergangenheit, aber vielleicht, tatsächlich gibt es aber vielleicht da auch irgendwie kommunale Strategien etc., was weiß ich, keine Ahnung, das weiß ich nicht, auf die man zurückgreifen kann. Der Fehler, der aber eigentlich immer gemacht wird, ist, und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich sozusagen die, ich empfehle einfach nur, auch wenn es todlangweilig ist, Bundestagsdebatten zur Asylgesetzgebung von 1980 bis heute, unheimlich tröge, aber man kann unglaublich viel lernen darüber, wie sich Diskurse immer wieder reproduzieren. Und die Debatte, sozusagen dieses Notzustands und dieses, wir müssen pragmatische Lösungen finden etc. Und die Leute sollen doch gefälligst glücklich sein, dass sie überhaupt sein dürfen. Das ist eins zu eins die Debatte, die es in den 80er Jahren gab, dann gab es die Anfang der 90er etc. Und es wird immer sozusagen als Legitimation für die Umstände, unter denen sozusagen Geflüchtete aufgenommen werden, hergehalten, herangezogen. Ein Punkt noch, das Boot ist voll, Klassiker. Noch ganz andere lustige Sachen, also die man heute irgendwie alle AfD zuschreiben würde, die aber tatsächlich sich breit über alle möglichen politischen Spektren ziehen. Und das der weitere Punkt ist, und das ist das, was ich vorhin meinte mit der Frage, wann hört denn dieser Notzustand Und dieser Pragmatismus eigentlich auf. Und was wir halt sehen, ist, dass dieser Zustand eigentlich so lang wie möglich auch durch Gesetzgebung, die das zulassen, hingezogen werden. Also wir sehen beispielsweise, und da ist auch die Frage nach Attraktivität von Orten, Zentralität, Dezentralität wiederum spannend, wir sehen, dass bestimmte Formen von Unterbringung, die eigentlich aus der Not heraus entstanden sind, verstetigt werden. Also irgendwann waren das Notunterkünfte in Berlin, die 2013, 2014 bereits als Notunterkünfte, beispielsweise diese Blubberblase, diese Zelthalle in Moabit oder das ICC. Es war ja eigentlich auch nur eine Notunterbringung für irgendwie 2 Monate. Man sieht, dass halt diese Räumlichkeiten sich halt verstetigen, dass sie halt gewisse sozusagen Manifestierungen zeigen, die halt irgendwann einfach akzeptiert werden. Es ist dann halt so, dass Geflüchtete so untergebracht werden und es wird dann auch nicht großartig hinterfragt. Und das wird auch insofern deutlich, als dass ja in Berlin letztes Jahr mit den Konzepten Konzepte entwickelt hat mit diesen sogenannten Tempo-Homes und mit diesen MUFs. Und das ist meiner Meinung nach nichts anderes als diese räumliche Verstetigung dieser Temporalität und dieses Ausnahmezustands, also diese Tempo-Homes, für die Leute, die es nicht wissen, sind halt diese Containersiedlungen, wo halt irgendwie mehrere in Berlin geplant sind, vornehmlich für die Erstaufnahme von Geflüchteten. Und diese MUFs, diese modularen Unterkünfte für Geflüchtete, sind diese größeren, in Plattenbauweise errichteten Wohnkomplexe für Geflüchtete, die im Prinzip so ein bisschen Gemeinschaftsunterkunft 2.0 darstellen. Also die Standards sind irgendwie ein bisschen besser, aber sozusagen die Mechanismen, die ich vorhin angesprochen hatte, Privatsphäre, Einschnitt, Kontrollmechanismen, die sind alle irgendwie eingegrenzt. Es gibt eine Zugangskontrolle etc. Auch eine gewisse Form von Kontrolle durch Betreuerin etc. Die funktionieren da genauso. Und das Spannende ist dann, dass all diese Unterkünfte oder die Mehrheit dieser Tempo-Homes und dieser MUFs am Stadtrand liegen. Die liegen nicht in Mitte oder in Kreuzberg etc. Und das ist so ein bisschen die Tendenz, die sich abzeichnet, dass auch wenn es sozusagen eine Stabilisierung der Anzahl der Geflüchteten gibt, die irgendwie kommen, dass die zukünftig vor allem sozusagen am Stadtrand untergebracht werden.
Aber ich frage mich, was du vorhin beschrieben hast, da kam mir so ein psychologischer Gedanke. Kann es nicht sein, dass ein Teil des von dir skizzierten Problems darin liegt, dass wir als Menschen nicht auf nicht akute Bedrohung reagieren? Heißt, mir ging direkt der Vergleich zum Klimawandel und Klimawandel-Notwendigkeiten durch den Kopf. Es gab
nicht das Beispiel mit dem Froschspringen, das ist eine Urban Legend.
Nein. Ich wollte, das ist zwar kein Frosch, ich wollte Ronald Reagan reinwerfen. Ist das okay? Also der von mir ja sehr geschätzte Ronald Reagan hat eine sehr gute Rede gehalten, in der er mal dargelegt hat, dass das Problem am Klimawandel ist, dass es nur Zahlen sind auf einem Sheet und man keine unmittelbare Bedrohung, keine unmittelbare Veränderung in seinem Umfeld erlebt. Und somit man weiß, dass in 5, 10, 20 Jahren gewisse Sachen passieren werden, man die aber im Alltagsgeschehen so weit rausschiebt, bis sie dann auf einmal da sind und alle sagen, ach herrje, wie konnte das denn passieren? Naja, das nur weil die Wissenschaftler das gesagt haben, heißt es ja nicht, dass wir darauf hätten reagieren müssen. Und das ist ja eine zutiefst menschlich-psychologisch normale Handlung. Ist für dich nicht vollumfänglich, aber denkbar, dass ein Teil des von dir skizzierten Problems dadurch erklärbar ist?
Vielleicht, aber das Problem ist ja nicht, also die Zustände, die sind ja da. Das Problem ist ja vielmehr, dass wir das Glück haben, so etabliert zu sein, in kapitalistischen Zentren zu leben, die es uns erlauben, dass wir ganz oft diese Probleme, die ja eh existieren und existiert haben, ausschließen können. Und das ist ja auch das, was, wenn wir über Fluchtmigration sprechen, was versucht wird. Also Stichwort Mittelmeer, Tote, EU-Türkei-Deal, Libyen etc. Damit können wir das natürlich ganz gut verdrängen, einfach weil wir in der etablierten Situation uns befinden, dass das möglich ist. Die Kriege, den Klimawandel, soziale Ungerechtigkeiten, Ausbeutungsverhältnisse, die gibt's natürlich trotzdem. Sie sind halt hier einfach nicht so in der Form präsent, beziehungsweise man sagt ja auch irgendwie immer ganz nett, in Deutschland geht's ja den meisten noch irgendwie ganz gut. Steile These, ist ein anderes Thema. Also sozusagen die Bedrohung oder die Zustände, die schwappen halt immer ab und an mal rüber. Mhm. Und dann sind wir halt damit konfrontiert. Insofern kann es natürlich schon möglich sein, dass das dann irgendwie die entsprechende Reaktion darauf ist und dass die dann ganz oft spontan und pragmatisch ist etc. Aber ich glaube auch Politik, jetzt habe ich das so komisch ausgesprochen, Politik sollte die Aufgabe haben, langfristig Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt etc. zu gestalten und da entsprechende Angebote zu offerieren. Und ein anderer Punkt ist ja gleichermaßen auch, dass ja immer dann, wenn diese Probleme, wenn wir damit konfrontiert werden, Probleme, die zu denen europäische Gesellschaften ja auch immer mit beitragen, also das wird ja auch irgendwie kaum diskutiert, dass natürlich auch immer eine gewisse Verantwortung von westlichen Staaten für Zustände in anderen Staaten, Armut, Ungleichheiten, Klimawandel beziehungsweise Raub an Naturen, also weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in Indien mit den Pharmakonzernen, die da irgendwie lustig Antibiotika produzieren für westliche Staaten und dort halt irgendwie die Umwelt total zerstören und so, ne? Also da, wir hängen da ja alle mit drin, aber wir wollen uns damit ja auch gar nicht auseinandersetzen mit der Frage, wer ist eigentlich für was verantwortlich. Und wenn wir dann aber damit konfrontiert sind, versuchen wir es natürlich wegzuschieben.
Aber ich wollte genau eure beiden Punkte an der Stelle, weil genau das, was natürlich Sebastian gesagt hat, dass das Reagieren vor allem auf akute Probleme ja nochmal viel stärker für Politiker an der Stelle. Mhm. Also welchen Themen widme ich mich als Politiker? Die mir irgendwie als akut von meinen Wählern, von meinen Seko dann irgendwie auf den Tisch gekippt werden. Ja, und dann versuche ich die eben auch im Zweifelsfall eher kurzfristig zu lösen, weil in einem halben Jahr liegt was anderes auf dem Tisch.
Ja, und vor allen Dingen auch gleichzeitig der Heterogenität der Wählerschaft Rechnung zu tragen, weil du hast ja nicht nur Menschen, die der Meinung sind, dass man noch viel mehr tun müsste, du hast ja auch Menschen, die der Meinung sind, dass man am besten gar nichts tun sollte. Und das dann irgendwie unter einen Hut zu bringen, das um des Teufels Advokat zu spielen, ist sicherlich für die Politik auch nicht immer einfach. Aber ich wage mal zu behaupten, dass ein entscheidender Faktor in dem ganzen Spiel die Empathie ist. Und ich finde es eigentlich eine ziemlich spannende Frage, auf die ich natürlich auch keine Antwort habe, aber die ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Wie empathisch kann eine Gesellschaft agieren? Wie empathisch kann ein Staat agieren? Weil davon nämlich auch relativ viel eben dieser Faktoren abhängt, würde ich jetzt mal vermuten. Also die Art und Weise, wie wir eben mit solchen Problemen umgehen.
Also empathisch können ja nur Menschen reagieren, nicht Gesellschaften.
Wenn aber die Politiker ein großes Maß an Empathie für Flüchtlinge hätten, ich glaube, das ist so der Punkt, auf den du raus willst, Alexander.
Also, um da kurz einzuhaken, was ich grundsätzlich schwierig finde, ich finde es jetzt irgendwie schwierig zu sagen, die Politiker, die machen irgendwas falsch. Also es ist natürlich, natürlich gibt es blöde oder einen blöden Politiker oder eine blöde Politikerin, die einfach irgendwie Blödsinn erzählt. Klar, und da kann ich natürlich auch irgendwie einen Finger drauf zeigen, wenn ich persönlich mit denen ins Gespräch trete und beispielsweise über die Unterbringung von Geflüchteten diskutiere. Aber da steckt natürlich einfach auch ein System dahinter, dass das natürlich auch zulässt. Das heißt, es bringt jetzt sozusagen nichts auf die eine Person oder auf einen Regierungsführer oder irgendwas oder Führerin einen Finger zu zeigen, sondern es sind natürlich auch Fragen, welche Strukturen da dahinter stehen und wie sich diese halt durchbrechen lassen. Also ich glaube, man kann jetzt, gerade wenn es jetzt um Empathie etc. geht, man kann jetzt nicht sagen, die Politikerinnen, die sind alle empathielos und die machen irgendwie blöde Gesetzgebungen zu Lasten von Geflüchteten. Das funktioniert halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. So, ne? Also was ich halt ganz spannend finde, ist auch nochmal zu der Frage, inwiefern handeln wir spontan oder die PolitikerInnen spontan und pragmatisch auf solche Zustände oder in Anführungsstrichen Probleme, ist natürlich, was war jetzt mein Punkt? Er war Empathie. So gut. Er kommt ja gleich wieder. Er
Empathie
war richtig gut.
Und, Empathie Aktionismus und Vorhersagbarkeit von Problemen und ob man nur aktionistisch reagiert oder ob das planbar ist.
Oder? Nee, jetzt. Das wühlt ganz hier in meinem Kopf rum. Nee, ich habe es aber gefunden. Was ich tatsächlich, also was mich als Soziologe an Fluchtmigration und der Auseinandersetzung damit tatsächlich interessiert, ist, dass ich der Meinung bin, dass Fluchtmigration vor allem in der Dimension, wie wir sie 2015 hatten, grundsätzliche gesellschaftliche Konflikte, die wir in Deutschland haben, aufzeigt. Mhm. Mhm. Soziale Ungleichheit.
Dann nicken alle übrigens hier. Sven, nickst du auch?
Sollen wir mal hörbar
Sven nickt auch. Sven nickt auch, schreibt mit, aber er hat genickt.
Das ist eigentlich das, was ich spannend finde. Also, dass sich ganz viele Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, nach Rassismus, nach wirtschaftlichen Ungleichheiten, nach der Ausbeutung durch den Kapitalismus etc. Man kann das ganz toll am Thema Fluchtmigration runterdeklinieren. Man kann darüber sozusagen ganz viel lernen, darüber, wie Staat, wie Gesellschaft, wie Wirtschaft, wie Politik funktioniert. Wenn man es denn will, natürlich. Vielleicht. Und einen Punkt hatte ich auch noch zu der Frage der Reaktion mit Gesetzen etc. Das Ding ist natürlich auch, also die Reaktion, die politische Reaktion durch beispielsweise neue Gesetzgebung, Asylgesetzgebung etc., die mag vielleicht spontan sein, aber wenn die Gesetze erstmal einmal stehen, sind sie langfristig. Sie können natürlich wieder geändert werden, aber meistens passiert das, zumindest was AusländerInnen-Gesetze anbelangt, relativ selten oder mit einer sehr großen Zeitverzögerung. Also ich sag nur, 93 wurde im Prinzip faktisch das Asylrecht in Deutschland komplett umtransformiert und eigentlich in einem kleinen Sternchen im Grundgesetz sozusagen oder hat sich zu einem kleinen Sternchen im Grundgesetz verändert und das besteht bis heute. Und darüber, also das wurde zu der Zeit und es wird auch noch bis heute natürlich hochgradig diskutiert, dass damals halt dieses Recht im Prinzip eingeschränkt wurde, aber es ist halt heutzutage Normalität und es würde keine etablierte Partei auf die Idee kommen, ob das jetzt Linke bis AfD sind, das halt irgendwie zu, also AfD wird es vermutlich noch verschärfen, aber das halt irgendwie zu ändern. So, ne? Das heißt, wenn die Gesetzgebungen erst einmal da sind, dann tragen sie zu einer gewissen Form von Normalisierung bei. Es gibt Forscherinnen, ich habe leider den Namen vergessen, ich bin furchtbar schlecht mit Namen, ich glaube, einer heißt Morgenrot, der nennt das sozusagen eine Legitimierung von rassistischen gesellschaftlichen Strukturen durch diskriminierenden Ausländergesetzgebungen über das Gesetz hin zu einer Normalität. Also so, dass wir sozusagen diskriminierende Asylgesetzgebung, die Leute nach Herkunftsländern etc. bewerten, nach Zuwanderungsgesetzgebung, dass sie für uns halt so normal sind, weil sie ja Gesetz sind, dass sie von uns akzeptiert werden. Ein Beispiel, wenn wir jetzt von der Unterbringung von Geflüchteten reden, Bauplanungsrecht, Baurecht, unglaublich langweilig, aber trotzdem auch irgendwie interessanter, mal reinzugucken. Dort gab es letztes Jahr eine ganz entscheidende Änderung in Bezug, auch in so einem Gesetz, oh Gott, das heißt Gesetz zur Erleichterung der Unterbringung oder irgendwas von Geflüchteten, das halt wiederum verschiedene Änderungen im Baugesetzbuch beschließt. Und dort ist es seit letztes Jahr möglich, Geflüchtetenunterkünfte ganz, also rechtlich komplett legitim, in Gewerbegebiete anzusiedeln. Dort ist es möglich, es wird den Kommunen eingeräumt, dass von jeglichen Bestimmungen des Baurechts eine Befreiung stattfinden kann, wenn die Kommune gezwungen ist, in einer Notsituation zu handeln. Das ist im Prinzip ein Freifahrtschein für alle Kommunen, Wohnverhältnisse, Lagerverhältnisse so beschissen wie möglich anzubieten.
Hat aber im Umkehrschluss in Herne zum Beispiel dazu geführt, dass Geflüchtete überhaupt untergebracht werden konnten.
Dieser rechtliche Rahmen ermöglicht natürlich auch tolle Projekte. Das möchte ich ja gar nicht sagen, aber es ist halt insofern nicht reguliert, inwiefern sozusagen auch eine erhebliche Verschlechterung verhindert werden kann. So, ne? Also es ist sozusagen, und das ist auch ein Grund, warum Tempelhof und ICC und warum irgendwie irgendwelche Unterkünfte, wie zum Beispiel die Motardstraße, die es schon seit irgendwie 30 Jahren in Berlin gibt, in der Nähe von Spandau, da so, wenn man Ikea da die Richtung rausfährt, dass diese Unterkünfte rechtlich bestehen dürfen in diesen Zuständen, in die sie anbieten und sich damit, und das ist wiederum der Punkt, den ich vorhin gemacht habe, dieser Ausnahmezustand, diese Temporalität verstetigt.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Gesetzgebung an der Stelle, was ich sehr unterstützen würde, auch generell, die auf Temporalität angelegt ist. Wäre sehr gut vorstellbar, dass man sagt, wir machen diese oder jene Änderung in der im Baurecht, wie auch immer, aber automatisch mit einem Verfallsdatum?
Sind sie, muss ich dazu sagen. Die Änderungen, von denen ich gerade gesprochen habe, ja, aber sie sind ja trotzdem erstmal für 5 Jahre da.
Okay.
Das sind sie, die haben eine, ein Verfallsdatum sozusagen, wenn sie halt nicht dann wieder umgeändert werden.
Also in meiner Welt wäre das ausschließlich. Also ne, man hätte 5 Jahre und es ist nicht verlängerbar. Wie, keine Ahnung.
Doch, es ist verlängerbar. So. Wenn man, also ich bin, da bin ich mir nicht, also da weiß ich es nicht direkt, ob man, wenn man jetzt nichts macht, ob es dann einfach weiterläuft oder ob die gesetzlich verlängert werden müssen. Sie haben auf jeden Fall, ich glaube auf 2021, vielleicht sogar 19, also es wurde schon 2014 beschlossen, gilt für 5 Jahre, also 2019. Es gibt dieses Verfallsdatum, aber es steht ja trotzdem erstmal da drin. Und das dann zu verlängern, ist ja keine Kunst. Es ist schwieriger, es wieder rauszutragen. Genau.
Und dein Punkt ist eben, dass durch eine solche Gesetzgebung, die dann eben gegebenenfalls auch verlängert werden kann, vorhandene Ressentiments normalisiert und zementiert werden in der Gesellschaft.
Also, genau. Okay, also was kann ich denn jetzt, also ich kann natürlich als Sozialwissenschaftler gewisse Unterbringungsformen kritisieren, aber wenn mir jetzt beispielsweise ein Politiker oder der Senat sagt, ja, das ist doch aber alles rechtens so, laut Paragraph so und so etc., dürfen wir das so machen? Was ist denn, also dann ist ja meine Argumentation eingeschränkt so, ne? Dann, also was soll ich denn da halt irgendwie sagen? Ja, okay, aber die Leute fühlen sich trotzdem nicht wohl. Dann sagt er mir, ja, aber das ist halt so. Ne?
Wollte ich mit der Frage übrigens auch nicht in die Defensive drängen, sondern es hat mich wirklich interessiert, wie da so der Diskurs dann ist. Ne? Also das war, aber es
ist schon durchgekommen. Also finde ich total spannend. Also ich hatte schon ganz, also wirklich furchtbare Auseinandersetzungen mit PolitikerInnen, zu denen ich meistens gezwungen wurde, also auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen oder so, also wo ich mir die Leute jetzt nicht ausgesucht habe, sondern wo ich dachte, okay, da gehe ich mal hin und hoffe, dass ich irgendwie Licht ins Dunkel bringen darf, wenn man es denn möchte. Klar, aber also wie gesagt, ich kann jetzt nicht einen Politiker oder eine Politikerin adressieren und sagen, das ist alles blöd, was du sagst, ja. Weil die natürlich, also ich habe ja als Forscher ganz andere Freiheiten und Möglichkeiten, mich für das zu interessieren und das zu machen und das zu kritisieren, was ich möchte, was ich jetzt irgendwie als gewählter Politiker oder Politikerin halt einfach mal nicht habe. So.
Wir haben Halbzeit jetzt gerade und wenn ich so auf die Zeit schaue und ich habe gerade so für mich überlegt, Psychotalk, wir haben jetzt sehr viel erstmal über dein Fachgebiet gesprochen, ob wir nochmal ganz kurz, vielleicht aus unserer Warte, Sven, Sebastian hat gerade den Raum verlassen für alle Zuhörer, keine Ahnung, ob der nochmal wiederkommt. Aber
in
dass
3
wir noch
Minuten
mal,
hat er mir aufgeschrieben.
Okay. So eine Raucherpause.
Ja, alt heran. Ja, alt heran. Ob wir nochmal aus unserer Sicht, Sebastian, jetzt so zur Halbzeit nochmal schildern, aus der psychologischen Warte heraus, warum denn eigentlich so eine Lagerunterbringung auch einfach schlecht ist, weil da gibt es ja eine ganze Reihe von Untersuchungen, die das zum einen wissenschaftlich machen und also dass wir das vielleicht nochmal einmal kurz von unserer Seite aus schildern und ob wir dann zum Ende der Sendung vielleicht nochmal es schaffen, jetzt haben wir noch 50 Minuten, ein bisschen darüber Blümchen zu fantasieren, wie denn die ideale Situation wäre. Also lösungsorientiert ist ja auch immer schön, man kann ja immer anprangern, aber vielleicht, wenn das dann Millionen von Menschen hören.
Darf ich kurz eine Anmerkung dazwischen werfen? Was ich ganz interessant finde, ist, dass wir bisher überhaupt noch gar nicht innerhalb dieser Debatte über kulturelle Unterschiede gesprochen haben.
Auch mit Bedürfnissen.
Genau. Ja. Das ist nur mal so als Anmerkung am Rande.
Verstehe ich.
Vielleicht kann ich da kurz gleich...
Weil das eigentlich ein spannender Faktor und ein nicht ganz unwichtiger Faktor vielleicht auch gewesen wäre.
Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten?
Generell in der Frage, ja sicherlich. Also,
dann machen wir das doch
inwiefern?
Dann aber das, den will ich jetzt verstehen.
Aber das ist ja, oder möchtest du nochmal, dass wir, Nee, du kannst ruhig nochmal wiederholen, die Frage.
Also,
oder die,
dass so etwas wie interkulturelle Kompetenz in der Frage, wie du mit Geflüchteten umgehst, nicht ganz unwichtig ist.
Aber das ist ja.
Ich mache ein Beispiel, Sebastian, ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Wenn du darüber redest, dass kulturelle Unterschiede und die aktuelle Situation in Flüchtlingslagern problematisch sind, ist zum Beispiel die Tatsache, wenn du Frauen hast, die aus dem Kulturkreis kommen, wo ein Großteil ihrer Identität darin begründet ist, dass sie für die Familie zum Beispiel kochen. Das ist ein Großteil ihrer Identität, ihres gelebten Lebens, was sie haben. Sie kommen in ein Lager, da gibt es keine Küche mehr. Sie können sich in der Form nicht mehr um ihre Familie kümmern, wie sie es gewohnt waren. Und auch das, wir werden sicherlich gleich nochmal auf die psychologischen Faktoren, ist ganz schwierig. Du bist da als Flüchtling nicht nur erstmal deiner Heimat beraubt, du musst dein Land verlassen, alles, was dir lieb ist eventuell, sondern du kommst irgendwo hin und bist dann auch gar nicht mehr in der Lage, deine Kultur, die du immer kennst, irgendwie zu leben. Also nicht nur anderer Ort, alles andere verändert sich. Und wenn du, da wäre die Idee Blümchentraum, eine kleine Gruppierung, im Idealfall eine Familie mit einer eigenen Küche, so dass da zumindest so ein gewisses Maß an eigener Kultur noch erhalten
bleiben
kann.
Also das Ganze ist sogar noch viel banaler. Allein schon die Tatsache, wie du einen Raum, also ich meine jetzt tatsächlich einen Raum im Sinne von einem Zimmer, wahrnimmst, ist kulturell geprägt. Ob du ihn eher positiv oder negativ wahrnimmst. Es kann sein, dass du dich in Räumen mit hohen Decken super wohlfühlst oder weil du es kulturell und auch durch kindliche Prägung so gewohnt bist, eher in Räumen mit niedrigeren Decken zum Beispiel. Also solche Faktoren muss man da auch.
Aber macht ihr da nicht gerade eine Pseudohomogenität, also eine Gleichförmigkeit der kulturellen Vorstellungen von Flüchtlingen auf, die aus völlig unterschiedlichen Kontexten, völlig unterschiedlichen Ethnien, Ländern, Kulturkreisen kommen?
Einzelne, ja, aber nein.
Aber das waren ja jetzt auch nur Beispiele, tatsächlich, um dir zu veranschaulichen, was jetzt eigentlich gerade gemeint ist.
Also ich verstehe das, nur ich bin ja jemand, der gerne praktische Lösungen macht. Das würde ja darauf hinauslaufen, wir setzen eine Kommission ein, da passiert ein Jahr lang gar nichts, dann irgendwann fängt sie an zu arbeiten und dann stellt man halt fest, okay, es gibt gewisse kulturelle Unterschiede und wir nehmen jetzt den kleinsten gemeinsamen Nenner und der kleinste gemeinsame Nenner wird sein, es ist weder menschenrechtszulässig noch menschenwürdig, Großunterkünfte zu machen. Und im Detail geht es aber wieder zwischen den verschiedenen Gruppen auseinander. Oder glaubt ihr, wir würden in so einem Minimalkonsens auf unglaublich neue Erkenntnisse kommen?
Naja, das wäre ja, das können wir ja mal ans Ende als Blümchentraum dann mal formulieren. Aber tatsächlich, deine Ausgangsfrage war ja, wie kann die Form der Unterbringung Einfluss auf Kultur haben? Das war jetzt das Beispiel. Natürlich kannst du dann nur Einzelbeispiele nennen und im Idealfall müsstest du wahrscheinlich für jeden denkbaren Kulturbereich sogar eigene Unterkünfte erstmal generieren. So, wenn du denn dann möchtest, dass die eigene Kultur ein Stück weit erhalten bleibt, dann bist du ja auch wieder bei einer Kernfrage. Möchte man das so haben?
Naja, ich glaube, also man muss diese Diskussion, die wir gerade führen, eher von der anderen Seite sozusagen angehen, nämlich von der Seite zu sagen, wie können wir Möglichkeiten erstellen, damit Geflüchtete, die ankommen in Städten, in Räumen, in Architekturen, so Räume gestalten können, dass sie ihren Vorstellungen entsprechen. Also ich meine, es bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt irgendwie als weiße Deutsche uns irgendwie hinsetzen und sagen, die brauchen vermutlich einen Gebetsraum und eine große Küche, weil die Frau, also da sind wir ja genau bei diesen Ressentiments und Stigmas, die ich zumindest eigentlich nicht, oder wir alle vermutlich nicht füttern wollen, sondern halt tatsächlich die Frage, was haben Geflüchtete für Bedürfnisse? Und ich sage nicht, dass wir oder wer auch immer das machen soll, dass die alle evaluiert werden sollen, sondern dass wir räumlich oder sozialräumlich so denken, dass Möglichkeiten entstehen, für Geflüchtete, sich Raum anzueignen etc. Also wir machen es ja nicht, zumindest wir fünf jetzt am Tisch machen es vermutlich nicht anders, was der Rest macht, keine Ahnung. Und das ist halt ein grundsätzliches Problem, wo wir auch bei der Frage sind, gehen wir jetzt schon ein bisschen in Richtung Lösungsansätze, tralala. Wie sollte das irgendwie zukünftig aussehen? Und eigentlich, das stimmt, also ich finde es gut, dass du das angesprochen hattest, Alexa. Okay, gut. Die Frage kulturelle Unterschiede und vor allem eben auch die Frage von Bedürfnissen haben wir halt tatsächlich, also wir hätten uns eigentlich vorne anstellen müssen an die Diskussion, weil sich daran nämlich alles andere auch runterdeklinieren lässt. Das große Problem von nationalstaatlichen Asylgesetzgebung ist, dass sie nicht, also ich rede jetzt nicht vom Grundrecht auf Asyl, was in ganz vielen sozusagen Verfassungen von Staaten niedergeschrieben ist, sondern alles das, was an Ausländer- und Asylgesetzen etc. danach folgt. Das Grundinteresse dahinter ist nicht im Sinne der Leute, die ankommen, sondern im Sinne der Aufnahmegesellschaft, die Migration derer, die ankommen, zu gestalten. Das heißt, ich glaube, es muss eine Flüchtlingspolitik oder prinzipiell eine Zuwanderungspolitik geben, die von den Bedürfnissen derer, die ankommt, herausgedacht wird.
Wieso?
Und da, wieso? Naja, jetzt sind wir natürlich bei ganz harten nationalstaatlichen Fragestellungen. Also die Frage ist ja immer, was unterscheidet mich von einer anderen Person bis vielleicht auf meinem Pass? Also der einzige Grund, warum ich jetzt irgendwie in Deutschland bin und gewisse Privilegien habe, die andere nicht haben, beispielsweise ein Syrer, der aus einem Kriegsland oder eine Syrerin, die aus einem Kriegsland flüchtet, ist, dass ich einen Ausweis habe, wo drauf steht Bundesrepublik Deutschland. Das ist aber das Einzige. Aber ich lebe natürlich in einem Staat, der Politik für die Bürgerin des Staates macht und nicht für Politik derer, die in irgendwelchen anderen Staaten sind. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt sage, wir müssen Politik für Leute machen, die hierher kommen und nicht Politik im Sinne unserer Gesellschaft oder unsere Interessen verfolgen, heißt natürlich in der Theorie, Nationalstaat an sich ist eine Konstruktion, die per se ja dem entgegenstehen würde. Ich glaube, ja, richtig kompliziert. Also nochmal, genau. Also nochmal auf den Punkt. Der Nationalstaat macht Bürgerinnen für die Bürger, macht Politik für Bürgerinnen und Bürger eines Landes und nicht für irgendwelche anderen Leute außerhalb davon.
Das heißt aber, da müsste aber dann die einzige Konsequenz müsste dann ja sein zu sagen, wenn wir vernünftige Flüchtlingspolitik haben wollen, geht das nur über die Auflösung des Nationalstaates. Und das finde ich ein bisschen krass.
Ja, also krasse Ideen sind aber auch manchmal toll.
Nein, ja, die wählen die Leute aber nicht, ne?
Nein, also man kann ja auch manchmal krass und extrem sein, um gewisse Diskussionen irgendwie voranzutreiben.
Vor allem müssen wir uns da erstmal über das Konstrukt des Nationalstaats Gedanken
machen. Auf jeden Fall. Das ist natürlich eine hochkomplizierte, in Teilen philosophische, sehr theoretische, auch politische Diskussion. Es kann aber, also die wir jetzt vermutlich nicht führen können und führen müssen und vielleicht auch überhaupt nicht führen wollen, aber es muss ja nicht nur heißen, dass der Nationalstaat aufgelöst werden soll oder so, sondern es kann auch einfach bedeuten, dass der Zugang, also wenn ich sozusagen sage, es muss Politik zu oder für die Bedürfnisse von Geflüchteten machen, also für die, die keine Staatsbürgerinnen sind, kann es auch einfach bedeuten, der Zugang zur Staatsbürgerschaft wird einfacher.
Oder um auch nicht so weit zu gehen, ich meine, das ist auch schon irgendwie Blümchengedanke, aber mal gesetzt dem Fall, man hätte eine breitere Erkenntnis in der Gesellschaft, dass man in einer gewissen Situation Migration braucht für den Wohl des Staates.
Ja, aber das
könnte ist schon das, wieder, ne? Ich weiß, ja. Genau. Wäre das ja schon ein Ausgangspunkt zu sagen, ich versuche zumindest stärker in eine Kompromissrichtung zu gehen und zu sagen, klar, ich verfolge die Ziele meines, ich sage jetzt trotzdem mal, des Nationalstaates, ich muss halt trotzdem irgendwie zumindest ein Stück weit auf die Geflüchteten dann auch zugehen, um da meinen eigenen Ansprüchen, in Klammer auf, und meinen späteren, da sind wir wieder bei den langfristigen Zielen, gerecht zu werden. Das macht es natürlich schwierig, weil diesen gesellschaftlichen Wandel kriegst du nicht von heute auf morgen, kriegst du auch von Politikern nicht von heute auf morgen. Aber das würde zumindest dann, ich sag jetzt mal, ohne Auflösung des Nationalstaates funktionieren.
Nee, aber das Problem ist, sorry, da muss ich kurz einhaken, weil das finde ich finde ich schon schwierig, den Punkt, den du angesprochen hattest, weil das Problem ist natürlich, dass ich dann Migration, insbesondere Fluchtmigration, nicht aus humanitären Gründen oder aus humanitärer Sicht bewerte, sondern aus rein ökonomischer Sicht. Und dann geht es irgendwann nicht mehr darum, und das ist eine Tendenz, die sehr, sehr stark erkennbar ist in der deutschen Asylgesetzgebung, nämlich in der Unterscheidung, wer ist eigentlich wertvoll und insbesondere ökonomisch verwertbar für oder in unserer Gesellschaft. Und das müssen nicht die Hochqualifizierten sein, das können auch die Niedrigqualifizierten sein, die genau die Jobs machen unter Umständen, unter die kein Deutscher oder keine Deutsche arbeiten würde. Also man macht dadurch eine ökonomische Unterscheidung nach Brauchbarkeit von Migrantinnen auf und nicht mehr nach sozusagen einer humanitären Pflicht ja auch.
Wobei das natürlich ein Merkmal unserer Leistungsgesellschaft ohnehin
natürlich, ist. Klar. Also ne, aber das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit dem Phänomen der Fluchtmigration, dass es uns so ein bisschen auch dazu zwingt, ganz allgemeine gesellschaftliche Fragestellungen auch
genau
zu
Satz
diskutieren.
Gewesen. Du hast es vorhin gesagt, also da schließt sich gerade wieder der Kreis. Ja. Jetzt sind wir dann also von der Unterbringung von Flüchtlingen schon wieder angekommen an dem Kernpunkt, wollen wir Nationalstaaten haben. Interessant vielleicht einfach nur als Gedankengang, finde ich, wenn man sich im Moment Europa anschaut, was gerade so stattfindet. Tendenziell, was Wahlergebnisse und was so Ausrichtung von Staaten angeht, gehen wir genau gerade komplett in die andere Richtung. Ne? Das ist eine Situation, also in einigen Punkten oder einigen Ländern erleben wir genau die Abkehr. Also nach einer, wie ich fand, gewissen Euphorie für Europa gibt es immer mehr Leute, die so sagen, ach naja, vielleicht war es doch nicht so eine prickelnde Idee und sich jetzt anfangen, den Rücken zuzuwenden. Mhm. Aber das ist genau auch eines der Kernprobleme, was alles dann wieder genau in diese Thematik mit hineinspielt. Aber Sebastian, du hast Studien raus. Lass uns tatsächlich nochmal ganz kurz auch für die Zuhörer, darfst gleich sagen, René zeigt gerade auf, aber dass wir gleich noch einmal ganz kurz auch nochmal für unsere Zuhörer nochmal deutlich machen, damit die vielleicht auch anderen Personen wieder argumentativ begegnen können, wenn es denn heißt, na, die sollen doch froh sein, dass sie überhaupt ein Dach über dem Kopf haben, dass wir einfach auch nochmal aus unserer Sicht gleich schildern, was Probleme tatsächlich dann auch sind. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man auch unseren Zuhörern Argumentationsmaterial gibt, um auf solche Antworten oder solche Aussagen antworten zu können. Aber du wolltest noch einen Satz.
Genau, nach einem Punkt einfach nicht, dass ich irgendwie als realitätsferner Sozialromantiker gelte. Also dieser
was nicht das Schlimmste wäre.
Was nicht das Schlimmste wäre,
muss nicht das
es auch
Beste
geben. Oder als Hardcore-Extremer, was weiß ich. Diese Frage nach den Bedürfnissen von Geflüchteten, wie setze ich die um? Also die müssen ja nicht gleich irgendwie an die ganz harte Substanz gehen, sondern die fängt ja schon damit an, nach der Frage von Wohnpräferenzen. Also ne, ich hatte vorhin das Beispiel, da landet irgendwie ein Gehbehinderter in einer Unterkunft, die nicht behindertengerecht ist. Wie kann das sein? So, ne? Und geht weiter zum Wohnortzuweisungsgesetz, was für anerkannte Geflüchtete seit letztem Jahr gilt. Das heißt, anerkannte Geflüchtete werden nach diesem Wohnortzuweisungsgesetz in eine Kommune irgendwo, wo sie meistens auch keinen Einfluss darauf haben, zugewiesen, wo sie dann für die Dauer von mindestens 3 Jahren leben müssen. Und da wird nicht darauf geachtet, naja, gibt's da vielleicht irgendwie migrantische Anknüpfungspunkte, gibt's da vielleicht familiäre Anknüpfungspunkte, wollen die eher urban, wollen die eher suburban, wollen die eher ländlich leben oder so. Das wird in der Regel halt nicht beachtet. Und das meine ich halt auch so ein bisschen mit Bedürfnissen, auf die man...
Mal kurz reingrätschen, weil wir hier viel Kapitalismuskritik aufbrandete. Dieses Prinzip beispielsweise ist eines der sozialistischsten und unökonomischsten, das wir überhaupt haben.
Nee, das finde ich überhaupt gar nicht.
Natürlich, wir bringen Leute, egal wohin, egal was ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten sind, egal was sie vielleicht arbeiten möchten, egal wo sie vielleicht in die Gesellschaft eingeknüpft sind. Ich finde das ein ganz schlimmes und überhaupt weder ökonomisch noch kapitalistisch zu verargumentierendes Prinzip.
Also es ist insofern ökonomisch, als dass ganz oft, ich glaube tatsächlich sogar in der Begründung zu dem Gesetz, also das ist Teil des Integrationsgesetzes, dieses Wohnort Zuweisungsklausel-Dingsbums, als das zumindest aber in den politischen Debatten immer wieder gesagt wird, es soll einerseits die Ghettobildung in Großstädten vermeiden, bla 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 bla, okay, also Ghettobildung unabhängig davon, dass dieser Begriff überhaupt nicht dazu passt und dass auch immer die Frage ist, wie entstehen eigentlich Ghettos? Ghettos entstehen nämlich immer durch Ausgrenzungsprozesse von oben auf Minderheiten und nicht von Minderheiten, so, ne? Die sich irgendwie in einem Ghetto freiwillig irgendwie niederlassen. Also sozusagen diese Vermeidung von Ghettos, nämlich auch als Orte, wo relativ wenig ökonomisches Kapital herrscht. Also das möchte man möglichst vermeiden, dass es in Städten Orte gibt, wo Kaufkraft geringer ist, etc. Das ist eine meiner Meinung nach sehr harte ökonomische Komponente. Und der zweite Punkt ist in diesen Begründungen dazu, dass sich ganz oft von den Geflüchteten, und das meine ich auch so ein bisschen vorhin mit dieser Instrumentalisierung von Geflüchteten, dass sich von Geflüchteten, gerade insbesondere im ländlichen ländlichen Raum oder in Ostdeutschland oder was weiß ich, in Hessen versprochen wird, dass sie zur Belebung, zur Wiederbelebung, auch zur ökonomischen Wiederbelebung von Gemeinden, von Städten halt beitragen. Es ist natürlich alles eine Frage, ob das denn tatsächlich so ist. Aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, ich sage jetzt nicht, dass das, dass da ökonomische Interessen im Vordergrund stehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie komplett hinten anstehen.
Wir uns darauf einigen, dass wir das Prinzip beide blöd scheiße finden, ja, aus okay. unterschiedlichen Gründen?
Ja,
okay.
Finden wir. Und auch spannend, dass ihr das scheiße findet, weil vermutlich auch euch selber das nicht gefallen würde. Ne? Also mal angenommen, das würde einem selber so gehen, man würde jetzt irgendwo hin verfrachtet und müsste irgendwie sich da komplett anpassen, sei fremdbestimmt, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, das würde, glaube ich, keinem von uns
gar nicht gefallen.
Also ich habe ein Fallbeispiel dazu, das hat mich unglaublich beeindruckt. Ich bin in einem Familienrechtsstreit, ohne die Details jetzt zu nennen, auf einen syrischen Vater getroffen. Und er sagte mir dann, ich frage, was man dann so fragt, wo kommen Sie so her, so, ne? Ja, Damaskus. Aha. Und wie war das so, als Sie nach Deutschland gekommen sind? Guckt er mich an. Das ist hier so zurückgeblieben alles. Sag ich, hä?
War das in Herne?
Hier in Gelsenkirchen. Ist doch aufblühende Stadt, laut Landesregierung. Nein, ernsthaft. Und dann sagte er, wissen Sie was, ich komme aus Damaskus. Eine Stadt, die vielleicht vergleichbar ist, seiner Meinung nach, mit New York. Und dann sitze ich in einem 500-Seelendorf in Ostdeutschland. Können Sie sich vorstellen, wie viel Spaß ich da gehabt habe? Sagte, okay, das tut mir jetzt leid, wir können jetzt nichts für, nein, Ostdeutschland. aber da wurde mir nochmal klar, dass dass wir nicht eine, vielleicht kommen wir da auf eine, ich habe eine Idee, ohne dass ich kapitalistisch oder sozialistisch sage, dass wir die Anknüpfungsmöglichkeiten von Biografien nicht gewährleisten durch die Art und Weise, wie wir auch strukturell, aber auch im Einzelnen Menschen unterbringen und erwarten, wie sie zu leben haben.
Das klingt mir jetzt ein bisschen, also ich würde da zustimmen, es klingt mir ein bisschen zu psychologisch. Ich würde tatsächlich bei den, nein, weil also Biografien können sich ja auch ändern. Wenn ich in ein anderes Land ziehe, also ich arbeite eigentlich die größte Zeit in Brüssel, ändert sich natürlich auch meine Biografie und meine Bedürfnisse.
Also selbst gewählt, ne? Also das ist eine innere
Kontrollüberzeugung. Natürlich, sowieso, aber ich, also Biografie klingt für mich zu stringent nach irgendwas, was so, ne? Deswegen, vielleicht bei Bedürfnissen, weil die können sich ja ändern und blablabla.
Aber es ist schon eine fremdbestimmte Unterbrechung im Prinzip der Biografie.
Sagen wir der Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, oder so. Auch schön.
Ist auch Psychologe.
aber auch schön. Aber das ist genau den Punkt, den ich meinte mit Bedürfnissen, ne? Und dass darüber oder dass darauf ja überhaupt gar nicht drauf geachtet wird. Und ich finde auch, Alexa, was du gemeint hattest, finde ich halt auch spannend. Ich war, also dieses Beispiel, was wäre das, wenn das uns Deutsche treffen würde? Ich war auf einer, im Ruhrpott auch in Essen letztes Jahr auf einer Tagung und habe mit dem Bürgermeister Essens diskutiert. Es war eine unglaublich unterhaltsame Erfahrung, gibt's auch irgendwo online, sehr empfehlenswert. Und er hat überhaupt nicht verstanden, warum ich dieses Wohnortzuweisungsgesetz kritisiere, bis ich dann irgendwie...
Das glaube ich,
ja. Ja, bis ich dann halt irgendwie meinte, naja, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, man würde alle Leute, also vor allem Baden-WürttembergerInnen und BayerInnen irgendwie sagen, so Leute, also Berlin ist jetzt dicht für euch, weil es gibt schon genug von euch, ne, ist ja auch ganz oft, es gibt schon genug Syrer oder Ausländer in diesem und jedem Stadtteil. Ihr dürft da jetzt nicht mehr hin, aber ihr könnt gerne nach Frankfurt oder ist auch in der Nähe oder sowas, ne? Das wäre, also es wäre rechtlich überhaupt gar nicht möglich, weil halt Mobilität ist ja garantiert per Grundgesetz für die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, nicht für alle anderen. Keiner würde es akzeptieren, so, ne? Und ich glaube, da wird aber halt auch nochmal ganz deutlich, und das meine ich auch vorhin mit diesen Normalisierungsprozessen, wenn man solche Beispiele ranzieht, wird einfach auch nochmal ganz deutlich, wie normal wir sozusagen Entwicklung oder Gesetzgebung für andere Leute mit einer nicht gleichen Staatsbürgerschaft bewerten, die für uns total absurd und überhaupt nicht hinnehmbar wären, ja.
Und da sind wir wieder bei der Empathie. Also wenn man sich dann tatsächlich in die Lage versetzt, dann hat das mitunter doch einen Perspektivwechsel eventuell zur Folge.
Ja, der hilft ganz oft. In allen Lebenslagen sowieso.
Aber er verunsichert. Also das ist so das, was ich aus dem Verschwörungstheoriebereich immer mitnehme. Der Appell für Empathie fühlt sich humanistisch immer total schick an. Aber die Frage ist ja, warum sollten Menschen empathisch sein, wenn das andere für sie angenehmer ist? Das ist ja die Frage, die wir beantworten müssen. Und da finde ich, bringt es auch nichts, dann nur mit dem Zeigefinger zu winken und zu sagen, ja, weil ihr Humanisten sein wollt. Ich glaube, da müssen wir, ob wir das müssen, weiß ich nicht. Aber ich finde es schön, wenn man da auch andere Anreize mehr entwickeln würde, warum man empathisch auf Sachen zugeht oder wo Empathie automatisch wahrgenommen wird. Ich rede jetzt nicht über den Klischee, also nicht nur über den klischeemäßigen interkulturellen Kochabend, wo dann alle feststellen, ach guck mal, dieses Couscous ist ja ganz lecker und es wäre toll, wenn ich das auch kochen könnte, sondern wo man wirklich Sachen mehr erlebbar macht auf der zwischenmenschlichen Ebene. Mhm. Mag mir keiner widersprechen?
Nein. Nee, überraschend.
Du hast mal was Kluges gesagt, das können wir auch mal schnell.
Soll ich mal Studien raushauen?
Mach mal.
Die Studien habe übrigens nicht ich rausgesucht. Ich muss das immer wieder sagen für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich habe traditionell.
Das macht er nie.
Sehr selten. Meist habe ich einen Praktikanten oder eine Praktikantin, die so nett ist, das zu tun. Das war diesmal der Jan.
Ausbeutungsverhältnis am Kapitalismus.
Entschuldigung. Danke dafür.
Ja, man könnte auch sagen, Pflichtpraktika im vorgesehenen Studium, aber wie man möchte. Und der Jan war
bezahlt?
Und der Jan war so nett, das rauszusuchen. Und da haben wir einige spannende Studien, die ich mal gar nicht im Einzelnen, weil es sind hier 7 Studien, die ich hier vorliegen habe, was bei allen Studien rauskommt, um das mal so zusammenzufassen, ist tatsächlich, dass die Unterbringungsform der Sammelunterkünfte, um das mal so zu nennen, eine ist, die zwangsläufig aus psychologischer Sicht zu verschiedenen Problemen führt. Mhm. Wir haben, mal ist abgesehen von der medizinischen Komponente, der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, die auf engem Raum natürlich sich besser ausbreiten können als in auf nicht engem Raum. Wir haben eine Zunahme von Stresssymptomen, unter anderem durch den hohen Lärmpegel. Wir haben eine wahrgenommene Unsicherheit in diesen Flüchtlingsunterkünften auf Seiten der Flüchtlinge, die, und das sehe ich tatsächlich wahrscheinlich ähnlich kritisch wie René, dann wiederum einem pseudostaatlichen Sicherheitssystem unterworfen sind, nämlich diesen Sicherheitsdiensten, die de facto polizeiliche und ordnungsamtliche Aufgaben übernehmen, ohne dazu befähigt zu sein, was wiederum zu einem hohen Gefühl von Abhängigkeit führt. Wir haben Unterbringungen, das ist hier eine Studie in Schwäbisch Hall, die das beispielsweise 2008 belegt hat, dass die Quadratmeterzahlen pro Person bei sind vorgesehen bei 4,5 Quadratmetern pro Person. In Realitas leben aber 5 Personen dort im Raum, bis zu 5 Personen. Das führt dazu, dass zum Beispiel Hausaufgaben von den Kindern nicht vernünftig gemacht werden. Man hat keinen Platz zur Unterbringung von Spielen, persönlichen Gegenständen. Dadurch nimmt dann ja auch die wahrgenommene Selbstwirksamkeit ab. Ich kann meinen eigenen Wohnraum nicht gestalten. Wenn ich meinen eigenen Wohnraum nicht gestalten kann, fühle ich mich für den auch weniger verantwortlich mitunter. Und ein großer Aspekt, der mich in den letzten Jahren ja bei Vorträgen beschäftigt hat, ich habe ja viel gemacht zu Traumatisierung bei Flüchtlingen, ist tatsächlich, dass wir ja, also hier ist eine Studie von der Robert-Bosch-Stiftung, die ich tatsächlich sehr empfehlen kann. Da habe ich auch drüber geguckt. Die habe ich also tatsächlich mal gesichtet. Ich habe selber gelesen, ja. Nee, drüber geguckt, von 2006, was wir über Flüchtlinge, Klammer auf, nicht, Klammer zu, wissen. Der wissenschaftliche Erkenntnisstand zur Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland. Und da sagt die Robert-Bosch-Stiftung, kommt zu dem Ergebnis, dass posttraumatische Belastungsstörungen bei 54% Prävalenz, also bei Häufigkeit bei den Flüchtlingen in den nicht in den Unterkünften, sondern insgesamt liegen, das sich aufteilt, und das finde ich ganz spannend, 33% durch Kriegserlebnisse. Das war das, was wir in der Forschung davor hauptsächlich aus den amerikanischen Studien kannten, dass die gesagt haben, sowohl die Fluchtursachen als auch die Flucht selber ist traumatisierend, das wäre das, aber 26% sexuelle Gewalt. Es gibt dann andere Studien, die zeigen, dass die sexuelle Gewalt innerhalb der Flüchtlingseinrichtungen ein großes Problem darstellt. Und jetzt muss man sich vorstellen, das hatten wir in einer anderen Folge, für die, die es nicht gehört haben, eine posttraumatische Belastungsstörung ist davon gekennzeichnet, dass ich mitunter sehr schlecht mit meiner Umgebung und vor allem mit zwischenmenschlichen Kontakten umgehen kann, dass ich solche Sachen auch mache wie Reinszenierung, also Sachen, ja, wieder nachspielen, es hört sich falsch an, ist es eigentlich auch, also aber Handlungen mache, die in die Richtung des erlebten Traumas mit untergehen. Und wenn wir uns das jetzt auf engen Raum vorstellen, dann, das habe ich, sage ich immer wieder auf Vorträgen, ist es immer wieder überraschend, wie wenig Totschläge etc. in Flüchtlingsunterkünften passieren. Denn wir würden ja allein mit Blick auf dem, was wir da schaffen, Menschen mit psychischen Problemen, mit einer gefühlten Ausweglosigkeit, mit einer Zunahme von Suchterkrankungen im Bereich Alkohol, würden wir ja viel mehr Konflikte erwarten als die, die man so mitkriegt. Jetzt schaue ich nochmal, ob ich irgendeine Sache vergessen habe. Da kommt dieser interkulturelle Aspekt rein. Es gab eine Studie 2010, Mental Health in Immigrations from Non-Traditional Receiving Sites. Da kam raus, dass man beispielsweise den Einfluss des sogenannten akkulturativen Stresses unterschätzt hat. Das heißt, wie können wir das vereinfacht darlegen? Also der Stress, der dadurch entsteht, dass die Kultur, in der ich jetzt lebe, eine andere Kultur ist.
Kulturschock. Das, also, ne,
das ist ein bisschen plakativ. Du hast völlig recht. Nein, du hast ja recht. Das ist mir nicht eingefallen, ich bin neidisch. Dass das hoch korreliert mit der Zunahme von depressiven Erkrankungen bei Flüchtlingen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, das waren hier emigrierte Latinos in den USA, wo sich das in einer, das muss hier, was ist das denn? Das muss eine Regressionsanalyse gewesen sein, also ein Verfahren, wo geguckt wird, wenn ich etwas am Ende habe, welche Einflussfaktoren kommen darauf. Und da kam dieser akkulturative Stress relativ stark durch. Ja,
ich glaube, was man zusammenfassend sagen kann, also posttraumatische Belastungsstörung ist ja dann gleich eine große Diagnose. Was man, glaube ich, generell in der Literatur findet, ist, dass die Anzahl von depressiven Erkrankungen, Angststörungen, wie wir dann sagen würden, extrem hoch ist. Und das sind natürlich dann auch Symptomatiken, die sich da äußern, die eben, wo es nicht zuträglich ist, dann wenig Privatsphäre und Ruhe zu haben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass eine traumatisierte, ich mache jetzt mit einer Analogie und mache ein Bild auf, aber es macht es vielleicht deutlich, wenn also eine Frau sexuelle Gewalt erfahren hat, dann in ein Flüchtlingslager kommt und dann parallel haben wir die Situation, dass wir dann, Sebastian hat es gerade schon gesagt, Alkoholmissbrauch, Alkoholabusus stattfindet und dann laute, lamentierte, angetrunkene Männer dann durch die Gänge dieses Lagers laufen, dann aktivieren sich unter Umständen dann schon wieder Bilder auch in dieser traumatisierten Frau. Das sind dann so Situationen, die es dann natürlich extrem schwierig machen. Und wenn man da sozusagen eben nicht diese Enge hätte, mehr Möglichkeit zum Rückzug hätte, wäre es natürlich ganz entscheidend. Und dann kommt noch hinzu, auch das findet man häufiger, dass natürlich auch der kulturelle Umgang Mann, Frau, Körperhygiene massiven Stress ausübt. Also Frauen, die es überhaupt gar nicht gewöhnt sind, Körperhygiene so zu machen, dass, also reden wir mal von Kulturkreisen, wo wirklich auch die Haare bedeckt sein müssen. Und man hat plötzlich keine Möglichkeit mehr, dem nachzukommen, weil es gibt öffentliche Waschräume oder ich habe nicht die Möglichkeit, das zu tun. All das führt zu Stress. Und wenn wir dann die Prävalenzen für psychische Störungen haben, ist das alles nicht zuträglich und macht halt die Situation in diesen Lagern ganz, ganz schwierig. Und da nützt es dann auch nichts, dass man sagt, früher haben wir das auch alles durchgestanden. Das ist natürlich dann so Augen zu und durch, sondern heute sind wir ja ein ganzes Stück weiter, um solche Faktoren identifizieren zu können. Das muss man in die Debatte einfach mit reinbringen. Und das macht es dann auch mal greifbar aus unserer Disziplin, ganz klar untersuchbar, belegbar, warum es schlecht ist. Über den Faktor, wir wissen alle, dass das nicht gut ist.
Und der Punkt, nochmal, das rauszugreifen, was für mich dann nochmal wichtig ist, was Sebastian auch gesagt hat, dieses ganze Thema der niedrigen Selbstwirksamkeit, weil das war das Thema, was wir vorher besprochen haben. Ich komme aus einer, ich sage jetzt mal, Kriegssituation. Ich habe vielleicht zumindest für mich noch selber die Entscheidung getroffen, mit meiner Familie zu flüchten. Je nachdem, wie meine Flucht aussieht, habe ich da auch noch eigene Entscheidungsmöglichkeiten. Und wenn ich dann ankomme, komme ich plötzlich in eine Situation, wo ich nichts mehr entscheiden kann. Ja, ich werde zugewiesen. Ja, ich und muss trotzdem, genau wie Alexander es gerade gesagt hat und auch Sebastian, mit allem, was ich jetzt auch noch an psychischem Ballast durch die gesamte Situation mit mir rumschleppe, in eine Situation rein, wo ich keine Möglichkeiten habe, mir zum Beispiel eben die Sicherheitsgefühl zu verschaffen. Mhm. Weil das ist ja eben auch das, was dann dadurch, dass ich mir eben meinen Raum auch zu einer gewissen, in einem gewissen Maße selber schaffen kann, absichern kann, ich dann auch psychische Sicherheit dann an der Stelle bekomme. Die Möglichkeiten werden mir halt genommen, ja, und da habe ich keinen Freiraum an der Stelle. Und das erhöht natürlich genau die, da kommt sozusagen das Rad dann im Gang, was dann eben den psychischen Stress auch angeht.
Die Belastungsfaktoren
stapeln sich.
Eine Studie nochmal besonders herausheben. 2012 zwei Forscher in Norwegen, die Studie heißt Children and Families Seeking Asylum in Northern Norway, Living Conditions and Mental Health. Leider eine qualitative Studie, also ne, methodisch nicht ganz so prickelnd, aber immerhin eine Studie, 34 Personen, 24 Frauen, 10 Männer. Und man hat als Zielkonstrukt sich angeschaut, welche Faktoren führen dazu, dass die mentale Gesundheit der Kinder, es geht nur um die Kinder, verschlechtert wird. Und hat dabei folgende Variablen betrachtet: verbrachte Zeit im Asylcenter, elterliche Hilflosigkeit, also das Asylcenter ist diese Unterbringungseinrichtung, elterliche Hilflosigkeit, elterliche Gesundheit, Kompetenz der Asylmitarbeiter, Wohnstandards sowie Schule und Aktivitäten. Und das Spannende fand ich, weil das irgendwo wieder so im Graubereich auch zu deinen Thesen ist, René, der entscheidende Risikofaktor ist die verbrachte Zeit in der Einrichtung, nicht die Wohnstandards der Einrichtung, was mich an der Studie überrascht hat. Nochmal, das ist eine qualitative Studie, hier wurde nichts schön gerechnet, das heißt, es kann nur diese Stichprobe vielleicht betreffen, aber das hat mich schon insofern interessiert, dass ich mir gedacht habe, in dieser Studie zumindest kam raus, dass weniger entscheidend ist, wie lange Leute in einer wie die Einrichtung gestaltet ist, sondern vielmehr, wie lange sie in dieser Einrichtung verbleiben.
Ja, definitiv. Das ist ein absolut wichtiger Punkt, den ich offensichtlich dann auch nicht erwähnt habe. Aber das ist vor allem in sozusagen Gesprächen mit Geflüchteten wird das immer deutlich, dass die Dauer in einer Unterkunft das entscheidende Problem ist. Also die Dauer der Konfrontation mit der mit den Umständen, die dort herrschen. Es gibt Geflüchtete, die kommen an und sind die ersten Wochen, Monate absolut okay mit den Zuständen in diesen Unterkünften. Gerade weil sie vielleicht auch eine gewisse Struktur suchen, einen gewissen geregelten Tagesablauf etc. Ne, also da sind wir wieder bei den Bedürfnissen, die sich da unterscheiden können. Aber die Dauer in diesen Einrichtungen ist ein ganz entscheidender Punkt. Und hier ist tatsächlich je nach teilweise Herkunftsland, je nach sozusagen Fluchthintergrund, also es ist ein Unterschied, also der Umgang unterscheidet sich ganz oft, ob es ein syrischer Geflüchteter ist oder ein afghanischer Geflüchteter oder ein Geflüchteter aus den Balkanstaaten, wo es mittlerweile 5 zentrale Erstaufnahmeeinrichtungen in Deutschland gibt, wo die Leute über Monate dort ich sag's mal eigentlich so, wie es ist, eingesperrt werden können, bis sie abgeschoben werden. Also dahingehend unterscheidet sich das. Die Aufnahme in diesen Erstaufnahmezentren lag ursprünglich bei 3 Monaten. Jetzt ist sie bei 6 Monaten, letztes Jahr verlängert worden. Also Pflicht.
Ist das eine Durchschnittszeit oder was ist?
Nein, das ist die gesetzliche Pflichtaufenthalt.
Ach, herrje.
Ja, also die 6 Monate ist sozusagen die nicht die Durchschnittsaufenthaltsdauer, sondern die Dauer, sondern die gesetzlich vorgeschriebene Dauer. Sie darf auch nicht darüber hinausgehen, geht sie aber in der Praxis trotzdem, natürlich, eben wegen dieses Notzustands und wir haben ja keine Ressourcen. Aber die leben allein mindestens 6 Monate in den Erstaufnahmeeinrichtungen und dann kommt ja aber auch die Gemeinschaftsunterkunft danach ganz oft. Also es endet ja nicht damit, ne? Also diese Dauer in diesen Unterbringungsformen kann sich im Prinzip so lange vollziehen, wie der Application Process Antragsprozess läuft. Ganz oft noch darüber hinaus, also wir haben in Berlin anerkannte Geflüchtete, die teilweise in ICC, die in Tempelhof im Flughafen rumsitzen, einfach weil es halt keine Anschlussmöglichkeiten der Unterbringung für sie gibt, beziehungsweise diese nicht bereitgestellt werden, obwohl sie einen anerkannten Status haben.
In dem Zusammenhang eine kurze Anmerkung. Kultur ist ein sehr, sehr starkes gestalterisches Prinzip. Und in dem Augenblick, wo ich eben in so einem Nicht-Ort im Prinzip, in einem Schwebezustand verharre, da fehlt mir dieses gestalterische Prinzip, nämlich die Möglichkeit, mein eigenes Leben, meine Lebensweise zu gestalten. Und das über einen langen Zeitraum hinweg, das ist eine große Belastung. Das sollte man sich vielleicht auch in dem Zusammenhang vor Augen führen.
Übrigens auch genau ein Aspekt, den wir noch vergessen haben, auch als Problemfaktor, ist eben Struktur, die den Menschen genommen wird. Also wenn ich jetzt mal so ein rechtes Bild zitiere, sollen doch froh sein, ja, können da sitzen, kriegen Essen, sitzen im Trockenen und müssen nichts dafür tun. Genau das ist eher problematisch, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt, und das spielt dann in diese qualitative Studie rein mit der Dauer des Aufenthalts, du möchtest ja irgendwas Sinnvolles mit deinem Leben machen und auch durch die Gesetzgebung geht's ja nicht. Also selbst, du könntest ja noch nicht mal sagen, wenn es jetzt ein Minijob ist und ich will jetzt das Fass nicht aufmachen, aber lass die erstmal ein bisschen arbeiten für ein paar Euro. Das geht ja alles gesetzlich gar nicht. Das dürfen die ja gar nicht. Was wahrscheinlich
also ich habe gelesen, dass Frau Nahles ein Gesetz gemacht haben soll. Das an sich ist ja schon mal wunderbar, wenn Frau Nahles irgendwas hinkriegt. Und in diesem Gesetz soll sie dann festgehalten haben, dass Asylbewerber unter bestimmten Bedingungen 1-Euro-Jobs machen dürfen. Ich kriege aus den Argen im Ruhrpott aber mit, dass das Verfahren dafür so komplex ist, dass es keiner abgerufen hat, was jetzt Frau Nahles, wenn ich es richtig gelesen habe, vor das Problem bringt, dass im Bundeshaushalt dafür Mittel eingestellt sind, die aber nicht abgerufen wurden. Und wer sich ein bisschen mit Haushaltsführung auskennt bei Politik, die wissen halt jetzt nicht, was passiert damit.
Wobei, ich wollte nochmal weg, ja, ökonomischer Aspekt wieder, aber da sind wir genau bei dem Punkt, Struktur durch sinnvolle Tätigkeit, wie auch immer, also oder zumindest eine Tätigkeit, sinnvoll kann man sich ja noch drüber streiten. Also das lange gezwungen sein, nichts tun zu können, außer irgendwo zu sein, Schwebezustand, schönes Wort, was Alexa da benutzt hat, ist absolut abträglich der psychischen Gesundheit. Das ist ganz
schön. Bore-out ist momentan da ja so das gern genommene Schlagwort.
Ach, gibt's da schon wieder was
in
Neues
für? Der Psychologie, ja, das Bore-out als Phänomen, das dann, wie ich finde, ausnahmsweise zu Unrecht plakativ dem Burnout gegenübergestellt wird. Vielleicht sind das getrennte Facetten. Aber es beschreibt genau das, dass Menschen eben mitunter eben psychische Auffälligkeiten entwickeln, weil sie sich langweilen. Hat immer sowas von, man liegt auf seinem Bett, hört Musik und guckt nach draußen. Das ist damit nicht gemeint, sondern sie würden gerne etwas machen, um Selbstwirksamkeit zu erleben. Und es geht halt nicht, ne?
Naja, und also das Spannende ist ja dann, also ich fand auch interessant, was du vorhin angesprochen hattest, eben mit den Konflikten, die in diesen Unterbringungen entstehen. Und der Kreis, den ich vorhin angesprochen hatte, also sozusagen der politische Diskurs aus den 80ern, frühen 90ern und jetzt wieder 2015, 16, es kommen zu viele, das Boot ist voll, die nutzen das Asylrecht aus, die meisten davon haben gar keinen Anspruch drauf. Der Kreis sozusagen, der schließt sich dann, wenn es denn nämlich zu solchen Konflikten kommt, in den Unterbringungen, zu Vergewaltigungen oder zu, bisher ja noch nicht, zum Glück, natürlich für die Leute, aber auch, ich sag mal, zum Glück für die gesellschaftliche Debatte noch kein Totschlag. Der Kreis schließt sich ja dann, wenn sowas passiert und das genau sozusagen für rassistische Argumentationsmuster wie, die sind ja alle kriminell und gefährlich und gewalttätig und die vergewaltigen Frauen, da ja noch im Flüchtlingsheim vielleicht ihre Frauen, aber irgendwann ja auch mal die deutschen blonden Frauen, gibt nicht so viele blonde deutsche Frauen, also dieser Argumentationskreis, der genau sozusagen das zulässt, der schließt sich halt an diesem Punkt. Köln, bestes Beispiel, was, also wenn man sich auch anschaut, was gesetzesmäßig nach Köln passiert ist, nicht was vielleicht in der Realität dort passiert ist, sondern so, wie es stigmatisierend in den Medien und politisch diskutiert wurde.
Ihr Lieben, wir müssen zum Schluss kommen.
Genau, 10 Minuten haben wir noch.
Ja, da müssen wir raus sein.
Dann lass uns doch nochmal ein wenig darüber philosophieren, und träumen, vielleicht René, du hast es, Stadtplanung ist ja nun mal auch ein Fachgebiet von dir. Wie wär's denn ideal? Vielleicht hört das ja irgendwer und macht's dann.
Also Ich sage ja immer, also ich habe Stadtplanung studiert, ich bin kein Stadtplaner. Also ich habe auch Soziologie und Stadtforschung studiert und fühle mich da auch wohler, weil ich bin kein Gestalter und ich bin kein Planer und habe auch nicht, also theoretisch hätte ich die Qualifikation, ich habe sie in der Praxis nicht.
Ich unterstelle dir aber, dass du Ideen hast.
Ich habe definitiv Ideen. Also ich glaube, was spürbar geworden ist in den vergangenen 2 bis 3 Jahren, das ist auch ein Punkt, den wir auch dem Thema geschuldet jetzt noch nicht angesprochen haben, ist das unheimliche Potenzial, die unheimliche Kraft und Kreativität und Innovationsfähigkeit zivilgesellschaftlicher Akteurinnen, Migrantinnenorganisationen, Geflüchteter selbst, die entscheidend im Prinzip zu der Ankunft bis hin zur Integration von Geflüchteten beitragen. Und das ist auch der Anknüpfungspunkt, wo ich meine Koalition sehe. Also ich suche sie nicht bei etablierten Politikerinnen, sondern eben genau auf der Ebene sozusagen sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die an kreativen Projekten arbeiten, die innovative Arbeit machen. Es gibt in Berlin wunderbare Beispiele dafür von alternativen Wohnformen, die etabliert werden. Natürlich nicht in der Dimension, dass sie jetzt die Lager oder die großen Einrichtungen ablösen könnten, aber die zumindest Ideen, Möglichkeiten aufzeigen, wie es alternativ laufen könnte. Es hat sich in den vergangenen Jahren ein unheimlicher Etablierungs- und Professionalisierungsprozess von Organisationen, von Nachbarschaftsinitiativen, die wirklich klein angefangen haben und mittlerweile teilweise hochprofessionalisierte Arbeit leisten, entwickelt und die sozusagen aus dieser pragmatischen, spontanen Problemlösung 2015 heraus, also sozusagen die schnelle Hilfe und die schnelle Versorgung, Strukturen entwickelt haben von Wohnraumvermittlung etc. Also gibt's ganz tolle Beispiele und die gleichermaßen aber auch Politik machen, nämlich sozusagen meinetwegen Senatspolitik unter Druck setzen mit eigenen politischen Ideen etc. und dort teilweise auch zu offeneren Politikerinnen Kontakte knüpfen und damit halt auch Politik beeinflussen. Also das ist sozusagen der eine Punkt, die Zivilgesellschaft und deren Potenziale, die tatsächlich auch nochmal andere sind als beispielsweise zu Beginn der 90er, wo Zivilgesellschaft, glaube ich, nicht so ausdifferenziert und nicht so plural aufgetreten ist, wie in der Form jetzt in den letzten Jahren. Das ist, wie gesagt, der eine Punkt. Der andere Punkt ist halt einfach, also gestaltungsmäßig ist für mich die große Unterkunft keine Unterbringungsform für egal welche Form von Menschen. Ich glaube, das muss einfach faktisch sein. Das heißt, ich habe so ein schönes Zitat von einem Geflüchteten aus Kopenhagen, der hat irgendwie mal gesagt, in Bezug auf Geflüchtete, even if the cage is golden, it is still a cage. Das heißt, es geht nicht darum, wie kann ich jetzt planerisch oder architektonisch diese Unterbringung irgendwie hübscher gestalten, indem ich da ein nettes Bild aufhänge, indem ich vielleicht die Grundrisse ein bisschen irgendwie ändere oder so, wie wir das ja bei den MUFs sehen, bei diesen modularen Unterkünften für Geflüchtete. Die sind irgendwie von den Standards natürlich besser, aber die Strukturen, die Funktionen, die wir ja angesprochen hatten, die in diesen Studien deutlich geworden sind, das sind ja die gleichen, die ändern sich ja nicht. Und das ist das, was die Leute sozusagen unmittelbar betrifft, beziehungsweise was sie prägt. Trotzdem müssen wir auch ehrlich sein und sagen, natürlich, wenn die Leute ankommen, eine gewisse Form von zentraler Aufnahme zur Registrierung und was weiß ich, Gesundheitschecks, die da alle irgendwie stattfinden, darum wird man nicht kommen. Aber nach einem Monat sollte das vorbei sein, weil dann sind wir nämlich genau bei dem Punkt dieser Dauer, die Leute nämlich in diesem Limbo, denn da sich halt irgendwie aufhalten in diesem System. Ich würde mir wünschen, dass es eine klare Politik und eine klare Förderung für prinzipiell bezahlbaren Wohnraum gibt für alle Leute. Also das ist einfach ein Punkt, der jetzt auch nochmal durch Fluchtmigration offensichtlich geworden ist, der aber im Prinzip in den letzten 15 Jahren in den Großstädten halt irgendwie rumschleicht. Also dass bezahlbarer Wohnraum für viele, viele Leute nicht mehr zugänglich ist, beziehungsweise einfach überhaupt gar nicht mehr besteht. Und natürlich sind Geflüchtete Personen, also die Personen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, mit unsicheren Einkommensverhältnissen, mit unsicherem rechtlichen Status etc., stehen da die natürlich ganz unten in dieser Hierarchie, solche Ressourcen zu ergreifen.
Wäre so ein Stichwort direkte gelebte Integration?
Was ist das denn?
Naja, also du nimmst die Menschen zunächst mal auf, also man untersucht sie und dann wäre so die Idee, dann kommen sie direkt, ich versuch's mal an einem Beispiel, in eine Wohnung, werden aber noch ein Stück weit betreut, dass sie die Sprache lernen können, weil ohne Sprache funktioniert's halt nicht, das ist so. Aber so quasi als Flüchtling oder als jemand, der in unser Land migriert, direkt in ein geeignetes Lebensumfeld zu kommen. Wäre das eine Lösung, die dann gestaltbar wäre? Ich versuch's noch ein bisschen griffiger zu gestalten, weil du bist der abstrakt, was alles richtig ist, aber ich versuche mal so ganz runter zu kochen.
Ich glaube, das Problem ist dann wieder, wenn es was Zwanghaftes ist, also wenn es irgendwas ist, was die Leute halt machen müssen. Ich neige zur Abstraktion auch einfach, ich glaube, wenn ich die Lösung hätte, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern irgendwo mit einem Cocktail, keine Ahnung. Aber das Problem, worum es ja geht, sind wieder oder abermals die Bedürfnisse der Leute. Es gibt Geflüchtete, die wollen vielleicht auch für eine längere Zeit in großen unterkunftsähnlichen Institutionen unterkommen, die eine sehr enge Betreuung brauchen, eine sehr enge Unterstützung, psychologische Unterstützung, gesundheitliche Unterstützung etc. Also diese Kontrollmechanismen, die wir auch angesprochen haben, die das tatsächlich wirklich benötigen und von denen man vielleicht auch in den ersten Monaten, vielleicht auch in den ersten Jahren gar keine Integration erwarten sollte, einfach weil sie nicht dazu in der Lage sind. Ja. Und dann gibt es aber wiederum Leute, und das sind die Leute, die dann ganz oft infantilisiert werden, denen man nicht zutraut, dass sie halt irgendwie selbst ihr Leben managen können und dem dann irgendwie ein Sozialberater für Ewigkeiten an die Hand gegeben werden muss und dem dann irgendwie der dritte Integrationskurs reingeballert wird, obwohl der das irgendwie alles besser oder zum 10. Mal bestehen würde, dem wir nicht bestehen würden. Also das ist ja tatsächlich das entscheidende Problem, dass halt die Politik, egal ob es jetzt auf nationaler Ebene oder auf lokaler Ebene, so strukturiert ist, dass sie in den seltensten Fällen genau da differenziert, was sind eigentlich die Bedürfnisse. Und dann wäre natürlich so den Vorschlag, den du unterbreitet hast, für Leute, die sagen, ich bin jetzt hier, ich bin einigermaßen psychisch gefestigt, ich will dieses Land kennenlernen, ich will so schnell wie möglich arbeiten gehen, ich will einen eigenen Wohnraum haben. Natürlich wäre das dann hilfreich, wenn die sofort eine Wohnung bekämen.
Blick aufs Individuum ist da das Stichwort, also tatsächlich dann das Entscheidende. Also wenn das dann gewünscht ist, dann so, wenn Sicherheit in einer Gruppe gewünscht wird, okay.
Bevor wir raus sind, eine Frage, weil ich habe ein Modell seit längerer Zeit im Kopf, wo ich gerne deine Meinung zu hätte. Was wäre denn, wenn wir weniger Staat und mehr Markt machen würden? Wir würden den Menschen anbieten in unserem Land, dass sie eine Pauschale X im Monat kriegen, die sie frei gestalten können, wenn sie einen Flüchtling bei sich aufnehmen. Und dann entwickelt sich ein Markt, wo Leute darum buhlen, wer zu wem ein Flüchtling bereit ist einzuziehen und zu welchen Kondition. Würde das nicht automatisch, vielleicht, das ist ein sehr gewagter gesellschaftlicher Entwurf, aber kannst du dem irgendwas abgewinnen?
Also ich finde, das klingt ganz niedlich.
Das ist gut.
Aber niedlich. Es führt einfach dazu, dass solche Strukturen ausgenutzt werden würden. Und diese Strukturen, also weil die Frage, wie fern profitiert der private Sektor in der Unterbringung von Geflüchteten, die lässt sich ja nicht nur bei einer kleinteiligen Unterbringung beobachten, sondern ja auch bei den großen Betreibern, die Unsummen an Kohle bekommen, überhaupt nicht nachvollziehbar für die Unterbringung von Geflüchteten. Ein neuer Trend, der sich auch in Berlin abzeichnet, sind Wohnvermittler, die sozusagen an Geflüchtete rantreten, beziehungsweise Geflüchtete lernen, die kennen und die eine exorbitante Provision nehmen für die Vermittlung von Wohnungen an Geflüchtete. Das ist natürlich illegal, also es sind jetzt keine offiziellen Unternehmen etc. Und die natürlich die großen Profiteure sind. Also ich glaube, man stärkt irgendwie private Betreiber, das kann das große Unternehmen sein, das kann aber auch die kleine Privatperson sein. Ich glaube, das ist halt schwierig, weil ich glaube, die Tendenzen da halt irgendwie zu, also der Anreiz wäre ja nur ein finanzieller Anreiz.
Also wenn da dieser,
das ist ja nicht der humanitäre Anreiz dahinter.
Das ist genau der Punkt. Also wenn das nicht mit einer gewissen Haltung einhergeht, ist da Missbrauch.
Und dann, aber was ich trotzdem, also du hast diesen Kontrast Staat-Markt aufgemacht. Also ich glaube, es muss weniger Staat und weniger Regularien geben. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass es mehr Markt geben sollte, sondern ich glaube einfach mehr Freiheiten für das Individuum, eben genau diese Sachen selbst zu gestalten, wenn es dazu in der Lage ist. Aber wenn es sozusagen die Unterstützungsmöglichkeiten, was wird hier Spannendes geschrieben? Du guckst, wenn es die Möglichkeiten, du guckst immer so belustigt auf deinem Bildschirm, deswegen dachte ich, hier wird gerade irgendwas Nettes. Nee, aber wenn sozusagen die Bedürfnisse oder wenn ja, die Notwendigkeit da ist, dass es irgendwie enge staatliche Strukturen, Betreuungsstrukturen, Sozialarbeitsstrukturen, therapeutische Strukturen etc., dann sollte das natürlich auch bestehen. So.
Okay. Kurzfassung wäre, nein, Sebastian, du machst da genau den Fehler, den ich vorhin bei Empathie gemacht habe. Du gehst von dem humanitären oder humanistischen Menschenbild aus.
Das diskutieren wir gleich bei AMT.
Nachher.
Super, es ist 14 Uhr. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an René, vielen Dank an Alexa, vielen Dank an die Zuschauer hier vor Ort und an die Mitchatter. Das war die erste Podiums-Live-Diskussion des Psychotalks. Die nächste reguläre Sendung gibt es irgendwann Ende Juli. Ich glaube, wir hatten uns mal so schönes Thema rausgesucht wie Liebe und Partnerschaft. Also mal so.
Jetzt hatten wir doch schon mal.
Da hatten wir das schon mal.
Klar, vierte oder fünfte Sendung.
Nein, das ist Sex, glaube ich. Aber das diskutieren wir nachher.
Das diskutieren wir nachher beim Tee. Alles klar. Also, vielen Dank und wir hoffen, es war interessant und allen noch einen guten Tag und für die Nachhörer bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Ciao.